Gewinne, Gewinne, Gewinne. Sie da, die junge Frau mit dem Propellerhütchen.
Was, wer ich?
Ja, kommen Sie doch mal ran hier. Sie können schöne Bücher gewinnen. 2 Stück richtig saftige Schinken sind das, wo Sie richtig lang dran lesen können. Richtig gruselig.
Ah, ich kann gleich 2 Bücher gewinnen.
Na, eigentlich nicht. Sie eins, aber theoretisch kann Ihre Freundin oder Ihr Freund da vorne auch noch 1 gewinnen. Aber den müssen Sie anstupsen und dem sagen, dass er gewinnen kann. Und dann müssen Sie mir einen Daumen hoch geben und dem Verlag von den Büchern auch einen Daumen hoch geben, bitte.
Okay, dann gebe ich jetzt einen Daumen hoch. Pling.
Oh Gott. Also, dass wir nicht in Hollywood sind.
Oh no, Kringel. Scheiße.
Ja, sorry, wenn ihr jetzt alle eine Gänsehaut habt. Ich wollte nur mal ganz elegant auf unser Gewinnspiel hinweisen, bevor
ganz
wir ins
elegant,
Kapitel einsteigen.
Ganz subtil.
Ja, genau. Genau das müsst ihr nämlich tun. Wenn ihr Lust habt, einen Kurzgeschichtenband mit Geschichten von H.P. Lovecraft zu gewinnen, oder den Spuk auf Hill House von Shirley Jackson, dann schaut doch mal auf unserem Instagram-Profil vorbei. Da haben wir nämlich in Zusammenarbeit mit dem Festa Verlag ein kleines Gewinnspiel eingerichtet. Und was ihr tun müsst, um teilzunehmen, das erklärt euch jetzt die liebe Isa, die hier bei mir sitzt.
Ach so, soll ich das jetzt nochmal hier erklären?
Bitte sehr.
Okay, du hast es ja quasi eben schon mal angerissen. Wir haben da natürlich unseren Post. Wenn ihr den Gewinnspiel-Post habt, dann müsst ihr den einmal aufrufen, dann einmal Like drücken, uns einen Kommentar darunter schreiben, reinschreiben, welches Buch ihr gerne gewinnen würdet und dann noch jemanden markieren und natürlich uns und dem Festa Verlag folgen.
Genau.
Und dann kommt ihr am 25.04. in den Gewinntopf, also dann verlosen wir das per Zufallsgenerator und dann benachrichtigen wir, sobald wir eine Antwort haben. Also wir werden es wahrscheinlich nicht Punkt um 0 Uhr am 26. machen, sondern wir werden es wahrscheinlich 1 oder 2 Tage danach machen, vielleicht an dem Wochenende danach oder so. Da denke ich, da werden wir uns dann heransetzen und das alles auszählen und gucken, ob das alles stimmt, ob alle die Regeln befolgt haben und so weiter und so fort. Also denkt wirklich daran, dass ihr auch alles macht, was da steht. Also der Text steht auch auf jeden Fall da drunter. Und dann kommt ihr dann in den Lostopf und dann könnt ihr entweder Spuk in Hill House oder der kosmische Schrecken gewinnen. Und ja, wir haben auch schon einige Teilnehmer Also bisher sind es, glaube ich, 16 oder 17 oder so.
Das heißt, die Chancen stehen gut.
Genau, das heißt also eigentlich, also es sind schon einige, aber es sind noch nicht so mega viele. Das heißt, die Chancen stehen wirklich gut, dass ihr was gewinnen könntet. Ja. Also kommt auf Instagram und nehmt teil. Wir freuen uns auf ganz, ganz viele rege Teilnahme.
Genau, so ist es.
Mhm.
Das heißt, wenn ihr diese Folge hier am Erscheinungstag hört, habt ihr noch genau eine Woche Zeit, wenn unsere jetzt hierauf folgende Folge erscheint, dann ist das Gewinnspiel vorbei. Beziehungsweise das ist der letzte Tag, an dem ihr noch teilnehmen könnt.
Mhm.
In der nächsten Folge werden wir das Gewinnspiel dann nicht mehr ansprechen, weil dann ist es nur für die relevant, die es noch
also
an dem
Tag hören. Also höchstens, dass es dann endet.
Genau, höchstens, dass es vorbei ist und dass wir die Lostrommel dann am Folgetag drehen und gucken, wer gewonnen hat.
Ja, genau.
Ja, wo sind wir hier überhaupt?
Ja, wir sind hier bei Dracula, ne?
Genau.
Ach nee, erstmal sind wir ja bei Let's Poe.
Richtig, erstmal bei Let's Poe, eurem hoffentlich endlich Lieblingshorror- und Krimi-Podcast.
Endlich, sagt er.
Genau, wir sind im unglücklichen 13. Kapitel.
Ja, und es ist wirklich ein unglückliches Kapitel.
Ihr müsst
ich glaube, das hat er sich wirklich zum Vorbild genommen.
Ja, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte das Glück, schon vorbereitet zu haben und Isa war noch am Lesen eben. Und sie hat so ein langes Gesicht gemacht. Also richtig, richtig gut.
Ich war einfach jedes Mal, wenn Jascha runterkam, um zu gucken, wie weit ich bin, war ich einfach die ganze Zeit nur so ein nee.
Isa ist auf einmal um 50 Jahre gealtert.
Aber wirklich, ey, das ist echt, ich bin auch gerade sehr müde von diesem Kapitel. Weil ich bin quasi von der Arbeit gekommen, wir haben schnell was gegessen. Ich so, okay, Mist, ich muss das Kapitel noch vorbereiten, weil ich es noch nicht geschafft habe am Wochenende. Ich habe im Moment viele Aufnahmen, ich kann schon mal ein bisschen Werbung machen. Wir nehmen morgen nochmal mit Max von Tollkühn auf, das heißt für Petmos Podcast.
Mhm.
Und da musste ich mich vorbereiten, dann muss ich mich noch vorbereiten und habe schon ein bisschen für meinen Gastauftritt bei den Seitenbummlern. Das kommt ja jetzt dann auch bald raus. Da nehmen wir jetzt am Freitag auf. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, quasi am nächsten Tag. Und bin im Moment sehr beschäftigt mit Podcasten, deswegen hänge ich ein bisschen hinterher bei manchen Sachen. Genau, und arbeiten muss man ja auch noch als normaler Mensch. Ne? Widerlich. Ja.
Kann ja nicht jeder so eine Miss Westenra sein.
Ja, kann ja nicht jeder so reich sein wie Lucy, so ist es.
Genau.
Ja, genau. Apropos reich, wollen wir vielleicht noch mal kurz in ganz kapitalistischem Sinne auf Steady hinweisen.
Ja, das können wir natürlich machen. Apropos reich.
Apropos reich.
Wenn wieder der Geldtransporter mit dem Steady-Geld ankommt und das hier in die Einfahrt schüttet.
Ja, schön wär's. Stell dir mal vor, da kommt so ein Laster an, so clear, klonk, Scheine flattern weg und dann so, und dann steht er, hey, macht er so ein Fähnchen um rein, Steady.
So typischer Dagobert Duck-Manier, kommt das alles in so einen dicken Würfel.
Boah, geil, ey, wenn wir so viel Geld hätten, dann würde ich aber auch da drin baden, hätte ich auch so einen Geldspeicher.
Dann wird dir aber leider passieren, was Peter Griffin auch passiert
ist. Ja, und zwar das Rückgrat brechen.
Ja. Ja, das stimmt. Springt nicht in große Münzmengen von einem 3-Meter-Turm.
Nein, das Liebe ist keine Leute gute Idee.
Lasst das mal für einen Tag sein, bitte.
Ja.
Es ist immer wieder gefährlich, wenn ihr das macht.
Physik ist nicht euer Freund in der Hinsicht.
Das stimmt.
Genau. Nee, also wir haben Steady eingerichtet, passend zu unserem Jubiläum vor 2 Wochen.
Genau.
Ja. Und wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen bei unserem grandiosen Podcast-Projekt hier, dann könnt ihr das gerne tun. Den Link findet ihr in den Shownotes und auch in unserem Linktree-Link.
Genau, das hilft uns sehr, unsere laufenden Kosten hier für Software etc. pp. Zu decken. Mhm. Eventuell haben wir bald sogar eine Website.
Mhm.
Die dann auch nochmal Kosten verursacht. Aber egal. Ne?
Egal.
Ich lebe da wie so ein Ascher. Ich hau die,
like
die Fuffis
Usher
in den Club und gönn uns eine Website.
Genau. So und sein. Wo du gerade sagst, live like an Usher. Ich habe ein paar neue Motive in den Shop gepackt, in den Merch-Shop. Das heißt, ihr könnt auch am, ich glaube, vom 25. bis zum 29. April gibt es 15%, wenn ich mich jetzt nicht vertue, auf alles in unserem Merch-Shop. Das heißt, wenn ihr auf Maus Podcast-Shop, also auch auf dem Linktree findet ihr das auch bei uns und auch in den Shownotes. Wenn ihr da reingeht, dann findet ihr auch Motive von Let's Po und dann könnt ihr da gerne uns auch damit unterstützen.
Genau, wir sparen uns da so ein bisschen die Shopgebühren, indem wir das über Petmores laufen lassen an einer einheitlichen Adresse.
Genau.
Und von den Erlösen, die wir da generieren, landet natürlich auch ein kleiner Teil bei uns. Na, und das hilft uns auch nochmal hier Kosten zu decken.
Ja, ich sortiere das immer nach, welches Franchise quasi gekauft wurde.
Ja, dann, genau, natürlich.
Sortiere ich immer das zu den Podcasts hinzu, welches wie gekauft wurde und so weiter. Und ja, das haben auch schon einige gemacht. Da freuen wir uns auch richtig, richtig doll.
Ja, total.
Und dadurch,
ein paar Dinge haben wir schon live gesehen.
Ja,
auf der Leipziger Buchmesse
zum Beispiel. Das war so cool. Danke, Serbik. Das hat mich so gefreut.
Das war echt mega, mega gut.
Ja. Okay, jetzt aber wirklich zu Kapitel 13 von Bram Stokers Dracula, ne? Ja.
Richtig.
Ja, voll die chaotische Anmord heute.
Also ein bisschen durcheinander.
Naja.
Egal.
Das Kapitel war auch echt langweilig.
Genau. Vielleicht hört ihr auch den lieben Salem hier im Hintergrund miauen. Vielleicht macht das unser Filter auch raus. Wir werden sehen. Ja, los geht's.
Ja.
Wir sind zu Beginn von Kapitel 13 in Dr. Seward's Tagebuch.
Genau.
Im letzten Kapitel ist ja, oh Schreck, oh Graus, die arme Lucy gestorben tatsächlich. Also richtig, nicht irgendwie nur, keine Ahnung, das wird schon wieder, nochmal Blut rein und dann läuft, sondern Lucy ist echt tot.
Ja, und jetzt kommt die Beerdigung.
Ja, und ich muss sagen, ich war auch echt noch ein bisschen schockiert. Ich habe ja Dracula schon gelesen, aber ich hatte das vergessen, dass Lucy stirbt.
Echt?
Ja, ich wusste es nicht mehr.
Hm,
ah.
Okay.
Gut, also, immer mal was Neues auch für mich.
Mhm.
Ja, Jack Seward berichtet über die Beerdigung von Lucy und ihrer Mutter, die dann nämlich gleich am nächsten Tag nach dem Tod da stattfindet. Und die Bestatterin, mit der sie da in Kontakt sind, die lobt noch, was für eine wunderhübsche Leiche das doch ist.
Ja, sie ist wirklich toll. Sehr, sehr schön. Das haben sie ganz toll gemacht, Herr Arzt. Pat, pat.
Ja.
Ja.
Schön, ne? Wie meine schöne Leiche.
Ich habe übrigens gleich noch eine Frage zu dieser Totengräberin, aber mach erst mal weiter.
Du kannst auch schon jetzt fragen.
Nee, das kann ich jetzt noch nicht, weil wir noch nicht an der Stelle sind.
Gut, gut. Ja, und der arme Arthur ist ja gleich doppelt oder besser gesagt dreifach getroffen, weil der muss schon am nächsten Tag zur Beerdigung seines Vaters, der auch gestorben ist.
Ey, das ist ja auch wirklich der arme Arthur, Mann. Der ist ja richtig gesaubeutelt, ne?
Ja.
Erstmal alle in seiner Familie da, so wirklich Verlobte, Schwiegermutter und Vater sind erstmal gestorben. Also krass, ey. Also der, puh.
Das ist echt bitter.
Ja.
Das ist schon ein bisschen Downer hier am Anfang.
Das ist schon ziemlicher Downer.
Ja.
Es zieht sich übrigens durchs Kapitel, ich sag's nur.
Ja, Van Helsing möchte die Unterlagen von Lucy gerne selbst einmal inspizieren, denn, wie er Jack erinnert, ist er ja zufällig auch Anwalt.
Ja, er ist zufällig auch Rechtsanwalt. Ich so, ach ja, was bist du eigentlich nicht?
Der ist
also
alles.
Der ist Metaphysiker, Arzt, besonders fähiger Doktor für alles und zufällig auch noch Rechtsanwalt. Ich denke so,
der ist ein Universalgelehrter im Aristoteles-Style quasi.
Mhm.
Na, wie die alten Griechen.
Mhm, wie die alten Griechen. Mhm. Okay.
Ja. Van Helsing sagt nämlich, dass sie nicht nur dem Pathologen ausweichen müssen, ne, was Lucys Leiche angeht, sondern es könnten auch andere Fragen auftauchen, wenn jemand zum Beispiel dieses Memorandum oder die anderen Unterlagen von Lucy, die sie da selber angefertigt hat, lesen würde. Denn ja, da stehen ja nun mal wirklich Dinge drin, die merkwürdig sind.
Das stimmt.
Jack hat ja im letzten Kapitel schon angemerkt, ist Lucy etwa verrückt
geworden? Ist sie verrückt?
Ja, es liest sich ja so ein bisschen so.
Ja, das stimmt.
Denn ihre innersten Gedanken und Ängste sollen natürlich nicht in die Hände von Fremden geraten. Also finde ich sehr nachvollziehbar und umsichtig, dass Van Helsing das verhindern will.
Ja, das stimmt.
Jack kümmert sich derweil um die Unterlagen für Mrs. Westenras Anwalt bzw. Nachlassverwalter. Und Van Helsing kommt zu ihm und...
Du meinst Nachlassverwalter, nicht Verwalter.
Verwalter natürlich. Ja, Van Helsing kommt ganz locker zu ihm an und bietet seine Hilfe an. Und Jack fragt, ob er irgendwas Interessantes herausfinden konnte und alles beisammen hat. Und Van Helsing sagt, nichts Bestimmtes. Aber die Dinge, die hier alles, was Mina so aufgeschrieben hat, hat er jetzt zusammengetragen. Und Van Helsing will eben nichts davon irgendwie nach außen dringen lassen. Aber er möchte mit Arthurs Erlaubnis jetzt auch noch die anderen, also die Tagebuchtexte lesen, nicht nur das Memorandum, weil er halt voll drüber im Klaren sein will, was da denn abgegangen ist in der Zeit.
Genau. Und er möchte eben auch quasi rausfinden, wer vielleicht noch involviert sein könnte und so weiter und wer vielleicht auch informiert werden sollte und so, ne?
Mhm. Ja. Und vielleicht erfährt er ja noch was über die komische Krankheit.
Vielleicht.
Die Lucy da im Griff hatte.
Es geht ja hier auch um, nicht nur um ihn und um Arthur und um Lucy und so weiter, sondern es geht ja hier um alle und auch was da noch folgen könnte, ne?
Mhm, genau.
Ja.
Jetzt gehen aber erstmal alle pennen, sagt Van Helsing, ne? Morgen ist viel zu tun.
Ja.
Und Lucy liegt wunderbar schön hergerichtet in einer kleinen, wie eine Kapelle hergerichteten Zimmer.
Genau.
Und sie bewundern dann zusammen noch Lucys Schönheit again, was immer noch weird ist, aber okay.
Und sie scheint auch irgendwie immer schöner zu werden.
Ja, genau.
Mit jedem Mal, wo sie das Leichentuch lüften, scheint sie immer hübscher zu werden.
Mhm. Sodass Jack schon gar nicht glauben kann, dass da tatsächlich eine Leiche liegt.
Ja, so, bist du sicher, dass er tot ist?
Richtig. Das ist schon, keine Ahnung, ein bisschen gruselig, wenn du mich fragst. Also von den Kerlen genauso wie, dass Lucy immer schöner wird.
Ja.
Das ist beides ein bisschen gruselig.
Ja. Und dann macht Van Helsing ja noch die Grabstätte noch ein bisschen schöner, ne?
Mhm.
Indem er ja ganz viel Knoblauchblüten wieder auslegt und alles wieder schön, zurecht macht, alles absichert, ne? Auch so ein bisschen. Und er legt ein goldenes Kruzifix auf Lucys Mund.
Richtig, genau. Van Helsing bittet Jack dann auch noch darum, dass er bitte am nächsten Tag das OP-Messer, das spezielle, mitbringen soll, was er gerade nicht bei sich hat. Und Jack ist ganz verwundert und fragt, wie, wozu denn eine Autopsie? Wir waren noch dabei, als sie gestorben ist. Und Van Helsing sagt, ach, weißt du was? Eigentlich will ich ihr nur den Kopf abschneiden und ihr Herz rausnehmen. Und dann, was guckst du denn jetzt so entsetzt?
Genau, was ist denn los mit dir hier? Nee, das fand ich auch so geil, weil bei mir sind sogar mehrere Operationsmesser.
Mhm.
Also er bittet ihn darum halt, dass er die scharfen Operationsmesser mitnimmt. Und dann... sagt er, genau, und dann kommt ja das, was du sagst mit so, ja, ich möchte nur den Kopf abschneiden und das Herz rausnehmen und dann wird er ganz schockiert angeguckt von ihm und dann sagt er, ja, also sie nennen sich Arzt, also was, und ich denke so, hey, Scumgag Van Helsing, was ist denn los mit dir, ey?
Du nennst dich Arzt und willst nicht einer Leiche den Kopf abschneiden? Entschuldigung. Sorry.
Ja. Das ist echt...
Sowas von unprofessionell.
Ja, excuse me.
Ja. Aber er gesteht Jack dann wenigstens noch zu, dass der ihm dabei nicht zu helfen braucht. Also aus reiner Rücksicht, er kann das schon alleine alles machen. Aber er will netterweise auf Arthur warten, weil der will bestimmt dabei sein.
Hä, das habe ich genau andersrum verstanden. Er will nicht, dass Arthur dabei ist, aber er bräuchte wahrscheinlich, auch wenn es Jacks schmerzt, aber er bräuchte schon seine Hilfe als Arzt.
Oh, ich hoffe, ich habe nicht die beiden durcheinander gebracht. Es kann natürlich auch
sein. Also so habe ich es verstanden, weil das ergibt auch in meinem Kopf viel mehr Sinn.
Ja, irgendwie
ehrlich
schon.
Ehrlich gesagt.
Ne?
Weil ich glaube, dass, weil er sagt ja ihm noch, dir vertraue ich, du musst dabei sein, aber alle anderen dürfen das nicht erfahren.
Ah, ja, okay, das macht Sinn. Das wäre, glaube ich, für Arthur auch zu viel verlangt.
Ja,
ja.
Das wäre zu hart für Arthur.
Das stimmt,
Arthur.
Dann hast du wahrscheinlich recht.
Der ist doch eh schon am Ende. Hm. Nee, also das ist, glaube ich, das, was gemeint ist hier.
Genau.
Ja.
Die OP in großen Anführungsstrichen soll dann vor der Beisetzung stattfinden.
Mhm.
Das heißt, die wollen den Sarg nochmal aufmachen
mhm.
und dann geht's ran an die Luzi. Und dann wird zugeschraubt und keiner weiß Bescheid, außer
ran
den beiden.
An die Luzi.
Badumts.
Genau. Ja.
Genau. Jack ist verständlicherweise ziemlich schockiert über das Ganze, ja, ne, und fragt:
Warum tun Sie das alles? Sie ist doch tot.
Ja, genau.
Warum so unnötigerweise den Leib noch verstümmeln? Was ist denn los mit dir?
Das bringt doch nichts. Das ist, bringt nicht mal der Wissenschaft was. Und ich glaube, da hat er dann den wunden Punkt getroffen.
Ich glaube, da hat er auch Unrecht, ehrlich gesagt.
Genau, das ist es. Weil Van Helsing da sagt so...
Halt, stopp.
Ja, halt, stopp, Junge, ne?
Alles bleibt, wie es ist.
Wie lange kennen wir uns schon, ne? Fragt er ihn dann. Und ob er je etwas ohne Grund getan hätte.
Ja.
Und Lucy habe ihm ja immerhin auch vertraut, als er Arthur von ihr weggezogen und so He-Man-mäßig durch den Raum geworfen hat im letzten Kapitel.
Ja, das stimmt.
Und wenn Lucy schon...
Ist dir nicht aufgefallen, dass ich sogar Arthur davon abgehalten habe, sie zu küssen, obwohl das ja eigentlich sein gutes Recht gewesen wäre und so? Und dann, ja, habe ich schon gesehen.
Er will dafür...
Ist dir nicht aufgefallen, dass, als ich nicht wollte, dass du ihr zu nahe kommst, dass ich dich da auch beschützt habe? Ja, habe ich auch gesehen. Ja, also, als ob ich irgendwas mache ohne Sinn und Verstand.
Ich finde das so gut. Er will Jack davon überzeugen, dass er doch nie was ohne Hintergrund macht und erzählt aber nur Dinge auf, die nach außen hin total verrückt wirken. Weißt du? Und,
stimmt.
Na, und er hofft einfach drauf, dass dieses Bonding zwischen ihm und Jack so stark ist, dass er eben da doch vertraut.
Ja, ja, das stimmt.
Und, na gut, klar. Aber da hat er immerhin recht. Ne? Lucy hat ihm ja offensichtlich vertraut und hat ja noch am Ende so ganz kryptische Sachen gesagt. So, genau. Von wegen, dass er auf Arthur aufpassen soll,
ja,
und gucken soll, dass ihm nichts passiert.
Ja.
Und sie war ja auch nicht irgendwie entsetzt, als er die beiden auseinandergehalten hat, was ja eine normale, sterbende Verlobte vermutlich wäre.
Hm.
Also Lucy schien schon irgendwie ganz genau zu wissen, was da auf sie zukommt.
Sie hat ihm ja auch sogar noch gedankt und ihn gesegnet dafür, dass er so umsichtig handelt.
Genau.
Ja.
Genau, genau. Van Helsing geht dann auf sein Zimmer zurück, aber eine Dienerin geht zu Lucy und sieht nicht, dass Jack sie dabei beobachtet und das genau mitbekommt.
Das habe ich nämlich nicht verstanden, weil bei mir war das nicht so eindeutig, ob das eine Dienerin war oder ob die festgestellt haben, dass das Kreuzchen fehlt und sie jetzt die Totengräberin beschuldigt haben.
Nee, also in meiner, in der Version, die ich auch hier in den Shownotes verlinke, da ist das tatsächlich eine Dienerin, ein Zimmermädchen, was da mit dem Rücken zu Jack gewandt in Lucys Zimmer geht. Und Jack ist noch ziemlich gerührt davon und interpretiert das auf eine bestimmte Weise, weil er vermutet, dass das Zimmermädchen so viel Anteilnahme zeigt und das sieht man ja heutzutage gar nicht mehr, dass eine junge Frau ihre natürliche Angst vor dem Tod an die Seite setzt und so andachtsvoll ihre Herrin nochmal sehen möchte.
Mhm.
Na, also, zwinker, zwinker.
Mhm.
Ob das wirklich so ist, werden wir vielleicht noch erfahren.
Ah, okay, alles klar.
Genau, das passiert da. Das ist schon so der Hinweis auf das, was noch kommt, wenn das Kreuz fehlt.
Okay, ja, das habe ich nämlich tatsächlich überhaupt nicht verstanden, warum dieses Kreuz jetzt auf einmal fehlte. Und vor allen Dingen bei mir stand es halt so kryptisch, dass sie ja wen zur Rechenschaft ziehen und dann die vermaledeite Frau, die sie so herrichtete, und jetzt wird sie dafür bestraft, was sie für ihren Diebstahl. Und ich denke so, die Totengräberin hat sie bestohlen? Was? Ne? So, aber gut, okay, das ergibt viel mehr Sinn, ja.
Mhm. Genau. Weil Van Helsing am nächsten Tag ankommt und die Operation abbläst und sagt, die OP-Messer, die brauchen wir nicht, lieber Jack, sondern er hat auf anderem Weg anscheinend rausgefunden, was er wissen wollte, nämlich, dass jemand das Kruzifix weggenommen hat von Lucy. Und Van Helsing sagt, dass das das Zimmermädchen gewesen ist. Und stimmt, das wird dann nämlich ziemlich schnell abgehandelt. Er sagt einfach nur, ja, die wird ihre Strafe schon noch bekommen. Er hat das Kruzifix wiedergeholt, woher, sagt er aber nicht. Aber ja, Jack ist erstmal ja sichtlich entspannt, jetzt, dass dieses grausige Vorhaben da nicht umgesetzt werden muss.
Aber es ist ja auch sehr, sag ich mal, sehr, sehr komisch für Van Helsing, weil eigentlich wollte er damit anscheinend irgendwas bezwecken, ne? Ich weiß nicht, ob wir schon sagen können, dass er ja sie, nee, sagen wir mal nicht. Aber dadurch, dass er sagt, das ist jetzt nicht mehr notwendig, weil das Kreuz weg war, bedeutet das ja vielleicht, dass jetzt irgendwas passiert ist mit Lucy, was halt jetzt nicht mehr rückgängig machbar ist. Also was man jetzt nicht mehr ändern kann.
Mhm.
Und das ist natürlich schon nicht so cool, ne?
Das stimmt. Ich muss sagen, ich finde diesen Punkt jetzt so mit Blick auf das, was noch kommt, nicht so ganz schlüssig.
Nee, es also ist da, auch irgendwie total kryptisch geschrieben.
Da können wir noch mal drüber reden, was er jetzt genau an dem fehlenden Kruzifix abgeleitet hat. Also können wir uns noch drüber unterhalten.
Okay, hast du denn eine Theorie, was er daran abgeleitet hat?
Also ich weiß ja schon, was mit Lucy passiert.
Okay, Du, das weißt du aber schon, ne? Weil ja, du jetzt doch, sagtest, du warst ich. Überrascht, dass sie gestorben ist.
Ja, genau, aber jetzt im Zuge des Kapitels wird ja auch noch ziemlich deutlich suggeriert, was mit Lucy passiert ist.
Nee, oh, verstehe ich das gar nicht.
Da kommen wir
okay,
noch zu.
Okay, wir spoilern nicht, ne?
Richtig.
Genau.
Als nächstes.
Es gibt ja, wir wissen ja, dass wir Leute in der Community haben, die das zum ersten Mal lesen.
Ja, genau.
Grüße gehen raus an Eule.
Und wie man, und wie man sieht, ich erinnere mich ja auch nicht mehr an alles. Also ja. ich freue mich auch hier einfach noch unbescholten, mich überraschen zu lassen.
Das stimmt.
Als nächstes kommt dann nochmal der Nachlassverwalter von Mrs. Westenra, von Lucys Mama, und berichtet, dass zum Glück die Mutti alles in Ordnung gebracht hat, weil sie anscheinend ihren eigenen Tod, ne, anhand ihrer Krankheit ja schon erwartet hat.
Mhm.
Und sie hat also alles geregelt, dass die gewünschte Erbfolge eintreten kann.
Mhm.
Denn die Krux an der Sache ist ja, dass Arthur und Lucy nur verlobt und noch nicht verheiratet waren.
Ja.
Das heißt, wenn sie kein Testament gemacht hätte, wäre das Ganze an Lucy gegangen. Und Lucy, die ja jetzt auch tot ist, ja, dann wären irgendwelche entfernten Verwandten der Westenras da an das Erbe gekommen, genau. Mit denen die gar keinen richtigen Kontakt haben.
Ja.
Und jetzt kann aber die Abfolge so eintreten, dass Arthur zum Erben wird, zum Alleinerben. Und ja.
Finde ich ein bisschen sus. Warum sollte Frau Westenra nicht wollen, dass in erster Linie erstmal ihre Tochter erbt?
Weil sie ja auch wusste, dass Lucy auch schwer krank ist.
Ach so.
Als Mrs. Westenra gestorben ist, lag Lucy ja auch schon da mit Blutarmut und musste halt den Spezialisten aus Amsterdam holen und so.
Aber so krank war sie ja damals noch nicht, oder?
Ja, die Mutti muss schon sehr pessimistisch für ihre Tochter gewesen
sein. Ja, wollte ich gerade sagen.
Andererseits, vielleicht war sie auch so sicher darin, dass Lucy und Arthur heiraten sowieso, dass Arthur ja sowieso dann der juristische Erbe wird. Ne, wir sind immer noch hier im viktorianischen England.
Das stimmt.
Wenn du heiratest, hast du kein Erbe mehr als Frau.
Das stimmt auch. Und es ist auch die Frage, ob, also Lucy hätte das wahrscheinlich erben dürfen, aber sie hätte es selber nicht verwalten dürfen, weil sie kein Recht daran hatte, das ihr Eigentum zu verwalten, weil sie nicht verheiratet war.
Ja, stell dir mal vor, du lässt eine Frau über die Finanzen im Haus
Das durftest du, wenn du eine Witwe warst, wenn du verwitwet warst, dann durftest du das. Aber nicht, wenn du noch unverheiratet warst. Quasi.
Ganz schön gewagt.
Ja, da musste das irgendwer für dich verwalten. Das heißt, dann hätte sie wahrscheinlich irgendeinen Rechtsverdreher engagieren müssen, der dann das für sie verwaltet, das Geld. Weil Frauen dann natürlich nicht in der Lage zu.
Nee wie denn auch?
Logisch, weil Männer ja so viel schlauer sind.
Ja, nicht nur schlauer, sondern moralisch ja auch vollkommen überlegen, ne? Erfahren wir hier bei Dracula.
Mhm. Oh Gott,
gut.
Kapitel. Und wo wir gerade bei ganz tollen Männer und Rechtsverdrehern sind, kommt jetzt auch eine Menge Name-Dropping von einem Sachverwalter, der das hier alles geregelt hat. Und Herr Markant?
Hab ich mir nicht notiert.
Okay, der von der Firma Holman Söhne Markant und Lidderdale kommt.
Lidderdale,
genau. Und der hat erstmal einen sehr aufgeräumten Eindruck gemacht, ne? Und hat dann auch sehr anerkennend gezeigt, wie gut hier auch die ganzen Dokumente sortiert wurden und wie gut das schon alles vorbereitet wurde von Van Helsing und von Jack.
Mhm.
Genau, und der findet das auf jeden Fall richtig gut. Und dann wird halt das, was du gesagt hast, klargestellt, dass Frau Westenra eben ihre Nachlässe und so schon perfekt vorbereitet hat.
Genau, der Nachlassverwalter sagt, dass er hoch erfreut ist.
Hoch erfreut,
und
ja.
Das ist natürlich ein bisschen unangemessen in dem Kontext. Und da hat Jack einen sehr schönen Kommentar zu im Englischen, finde ich.
Okay.
Da sagt Jack nämlich, he, also der Nachlassverwalter, was a good fellow, but his rejoicing at the one little part in which he was officially interested of so great a tragedy was an object lesson in the limitations of sympathetic understanding.
Mm.
Und ich finde, das ist so schön dichterisch ausgedrückt irgendwie. Hat mir gefallen.
Okay.
So richtig, der Gentleman,
der Gentleman-Diss.
Genau, der Gentleman-Diss. Es ist wirklich so. Das ist schon, also das kann Bram Stoker echt so, diese Wortgewalt da drin.
Ja, im Deutschen ist es, er war sonst ein guter Mensch, aber seine Freude an dem kleinen Detail, an dem er allerdings offiziell interessiert war, eher einer solchen Tragödie, schränkte unsere freundschaftlichen Gefühle gegen ihn doch ein wenig ein.
Das finde ich so toll. Stell dir mal vor, du könntest im Alltag Wärst so sprachgewandt. So
das wäre schön.
Das wäre richtig toll.
Ja, ich meine, es ist reine Übungssache. Aber andererseits, dann würde dich jeder so weird angucken, wenn du so reden würdest.
Und ich glaube auch nicht, dass du jemals aus dem Stand so sprechen kannst wie eine Romanfigur, wo jemand sitzt, der sich stundenlang Gedanken macht.
Ja, das stimmt. Ja. Genau. Okay. Ja, und der bleibt dann aber auch nicht so lange. Aber er verspricht, dass er nochmal später wiederkommt. Und zwar, wenn, und da war ich verwirrt, weil er sagt, wenn Lord Godalming wiederkommt. Und ich so, wer ist denn Lord Godalming? Und ich so, ach ja, Arthur Holmwood. Stimmt.
Richtig.
Der ist ja jetzt, weil sein Vater tot ist, Lord Godalming. Stimmt.
Richtig. Ja, da bin ich auch kurz drüber gestolpert. Da hast du recht. Muss man erstmal merken, was da abgeht.
Ja, genau.
Van Helsing und Jack betreten dann das Totenzimmer, wo Mutter und Tochter zusammen liegen.
Aufgebahrt sind, genau.
Genau. Arthur ist zu Jack und Van Helsing ja eigentlich immer noch ganz freundlich so im Auftreten, ne? Obwohl er eigentlich ja auch Grund hätte, misstrauisch zu sein oder zumindest am Boden zerstört, ne? Nach allem, was da so passiert ist.
Nee, aber Arthur vertraut den ja voll und ganz.
Genau.
Ja.
Und er nimmt Jack dann mit in das Zimmer mit Lucy und bricht aber auch zusammen, ne? Der ist total fertig. Er sagt, dass es für ihn nichts mehr gibt, wofür es sich zu leben lohnt.
Ja.
Das ist schon echt traurig, finde ich. Sie schauen sich Lucy dann an und sind beide wieder überwältigt von ihrer Schönheit. Und ja, Arthur fragt dann auch die Frage, die Jack schon gestellt hat, ne, ob sie denn wirklich tot sein kann, so wie sie aussieht.
Ja.
Es ist ja unglaublich, weil sie halt so viel lebendiger aussieht als in ihrer Krankheitsphase da.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist echt. Das ist aber auch, finde ich, eine ziemlich dramatische Stelle eigentlich, weil da wird ja auch nochmal gezeigt, dass eben auch. Das wird ja sogar angesprochen, dass unter dieser schweren Last eben auch seine stahlharte Männlichkeit quasi zusammenbricht und dass auch dann er quasi weich wird und eben anfängt zu weinen und sich nicht mehr beherrschen kann eben. Und das finde ich aber auch wiederum ganz schön, weil das zeigt ja auch, dass eben auch Männer eine verletzliche Seite haben und so weiter. Und das widerspricht ja so ein bisschen diesem allgemeinen Männlichkeitsbild, das dann immer so vorherrschte, ne?
Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das so interpretieren würde.
Okay.
Weil ich finde, dass er weint, wenn seine Frau stirbt, das würde man, glaube ich, auch damals schon von ihm erwarten. Also es wäre schon, das ist wohl, glaube ich, schon so Voraussetzung.
Nee, ich glaube, dass das tatsächlich immer als totale Tugend gesehen wurde, wenn du total beherrscht warst und so weiter.
Auch bei sowas,
und,
so richtig?
Ja, bei allem.
Boah, okay.
Wenn du keinerlei Gefühle gezeigt hast oder nie aus der Haut gefahren bist, dann war das eine besonders britische Tugend.
Okay, okay. Na gut, dann ist das natürlich wirklich ein schöner menschlicher Moment hier.
Ja,
ne?
Genau.
Jack erinnert Arthur dann daran, dass das jetzt hier der Abschied sein muss, da im Totenzimmer. Nur noch ein Kuss auf die Hand und auf die Stirn und dann muss Arthur gehen.
Genau, aber diesmal macht er das auch von sich aus. Also er fängt gar nicht erst an, sie irgendwie nochmal auf den Mund zu küssen oder irgendwie so, sondern der macht von sich aus einfach direkt den Handkuss und den Stirnkuss und geht dann. Dann schaut er sich noch einmal verstohlen nach ihr um und geht dann wirklich raus.
Genau so mit diesem Kopfschwung, wie Isa ihn gerade gemacht hat.
Hier. Ja, ihr habt ihn nicht gesehen, aber ich habe gerade so den Ricardo-Move gemacht.
Nein. Ricardo. Das beste Meme aller Zeiten.
Eins der besten Memes aller
Zeiten. Ja, eins der besten. Nicht so gut wie die verdächtige Gans. Die ist noch ein bisschen besser.
Die ist auch
besser.
Gut. Ich liebe ja auch den Velociraptor, auch wenn der ziemlich ausgestorben ist.
Ah, du Fossil, du.
Den finde ich auch sehr gut. Diese Gans mag ich auch sehr. Die so von wegen, diese suspicious Gans und dann hinterher dann so. Die
das ist gleich mein Lieblingsmeme.
Ja, das war mir klar.
Schön. Ja, back to business. Van Helsing gibt dem Totengräber Bescheid, dass er mit seiner Arbeit anfangen kann. Und Jack berichtet Van Helsing von Arthurs Frage, ne, dass Arthur das auch so empfindet, ob sie denn wirklich tot sein kann. Und Van Helsing versteht. Ja, der weiß doch schon wieder mehr. Gut.
Ja, sie schrauben dann den Sarg zu und dann kann Musik und alle und beide quasi abtransportiert werden.
Genau. Es gibt nochmal ein großes Freundschaftstrara zwischen Van Helsing und Arthur.
Ja.
Van Helsing hat ihn zu lieben gelernt, als Freund natürlich.
Natürlich,
ne?
Ganz wichtig.
Ganz, ganz wichtig.
Ja.
Und Arthur weiß auch, dass Lucy Van Helsings Güte besser verstanden hat als er selbst. Und Van Helsing sagt dann aber auch wieder was sehr Vielschichtiges. Er sagt, Vertrauen bedeutet verstehen. Und das tut Arthur anscheinend noch nicht. Es wird noch eine Weile dauern, aber irgendwann wird Arthur verstehen, was Van Helsing denkt und was er so vorhat.
Ja.
Und wird glücklich sein, ihm vertraut zu haben.
Ja, genau.
Also das ist mal Selbstsicherheit bei Van Helsing, ne?
Ja.
Auch nicht schlecht.
Dann, was ich auch ganz cool fand, also das war ja auch mit diesem Freundschaftsmoment, was du gerade schon sagtest, da war das ja, dass Van Helsing ihn erst Lord nennt und Arthur, nein, um Gottes Willen, nenn mich bloß nicht so, ne? Und er, ja gut, dann sage ich Arthur, aber ich war mir nicht sicher, aber ich habe dich ja auch als Arthur lieben gelernt, deswegen
als
ist
Freund.
Das schon, als Freund, Entschuldigung. Oh Gott.
Fast wär's geschehen.
Oh, man fast, bringe mir mal Riechsalz.
Oh Gott, fast schwul. Oh, nochmal um ein Haar dran vorbeigeschlittert.
Das wäre ja hier.
Oh, je, je.
Ach, da drehen sich aber alle viktorianischen Gräber Leute im Gräber um. Leute im Grab um.
Ah.
Ja.
Oh Mann.
Gott, ey. Ach.
Ja.
So viel zur guten alten Zeit, ne?
Ja, wirklich.
Naja.
Uff. Gut.
Uff.
Ja, es ist aber auch echt spannend, ne? Ich meine, du kennst es ja am besten als Downton Abbey-Fan.
Ja, ja, klar.
Ne, das hat seinen Charme, so die Klamotten, die Art und Weise, wie die Leute miteinander reden. Ich finde ja sogar, man kann der Etikette auch irgendwie was abgewinnen.
In gewisser Weise schon, ja.
Aber man darf halt echt nicht vergessen, was für eine richtig beschissene Zeit das gewesen ist, wenn man nicht in so einem adligen Haus war.
Ja.
Oder wenn man halt schwul oder lesbisch oder trans oder sonst irgendwas war.
Ja, oder,
was nicht der Norm
oder eine Frau.
Hat. Ja, genau. Oder eine Frau einfach.
Oder einfach nur eine Frau war.
Ja, alles, ja. Was nicht weiß, männlich ist.
Ja, ich glaube, dass wenn du so Spanier warst, war das auch noch okay, sofern du Geld hattest. Das war, glaube ich, auch in Ordnung, aber dann war auch schon schwierig. Also
ja, wahrscheinlich, weil auch der spanische König mit dem englischen Königshaus ja verwandt war.
Ja,
und alle
also
und
Spanien, Italien und so, ich glaube, das ging alles noch so.
Ist
aber
ja auch der Papst, das kann ja nicht so schlecht sein.
Genau, aber sonst war schon wieder, ja, schwierig. Ja, also, ja, finde ich.
Das ist das schlimm, ey.
Ja, das ist wirklich schlimm, aber das, ach, ja, war halt eine beschissene Zeit, was das Gedankengut anging. Ich finde halt einfach nur Kleidung mega geil. Das ist halt einfach so. Und man hat natürlich auch heutzutage einfach so eine verklärte Weltsicht da drauf, ne? Durch Filme, durch Literatur und so weiter. Und man ist dann einfach so, man möchte ja dann vielleicht auch mal in so eine vergangene Zeit in Anführungsstrichen im Kopf abtauchen, weil da einfach auch so, da wird einem zumindest immer gepredigt, dass halt der Respekt zwischen den Menschen viel größer war, Leute alle viel anständiger waren und wie gesagt, schöne Kleidung und so weiter. Und allgemein viel mehr Sitte und Moral und bla bla. Und
alles nur Fassade, sag
ja,
ich
natürlich
nur.
Ist das Quatsch. Also natürlich war das auch nicht bei allen so. Also natürlich so grundsätzlich, ich glaube, die Umgangsform untereinander war schon besser als heutzutage teilweise.
Ja, also das auf jeden Fall, das was so öffentlich.
Wenn du halt in die Norm gepasst hast, ne?
Genau.
Das halt. Aber ja, naja, andere Zeiten, ne?
Richtig, genug davon.
Genug davon.
Van Helsing bekommt dann von Arthur noch grünes Licht, was Lucys Tagebücher angeht, ne, dass er sich die alle anschauen und durchlesen darf. Und Van Helsing bleibt dann tatsächlich auch wach und bleibt auch in der Nähe von Lucys Zimmer, während Jack sich erstmal pennen legt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Van Helsing da direkt anfängt, die Tagebücher zu lesen, weil na, das ist ja, da interessiert er sich sehr für.
Ja.
Und dann Szenenwechsel. Wir sind in Mina Harkers Tagebuch.
Genau, am 22. September.
Genau.
Genau, und Mina ist im Zug nach Exeter unterwegs und Jonathan schläft.
Ja. Ja. Wie ein Baby.
Wie ein Baby.
Ja, und Mina philosophiert erstmal ein bisschen. Es ist ja so viel passiert und auf einmal so viel Verantwortung für Johnny und der Wohlstand, der auf einmal ungewohnt mit dazukommt.
Ja, auf einmal ist reich und Anwalt und Chef eines Geschäfts und der arme Mr. Hawkins ist leider tot und begraben. Und ich denke so, also ich finde so langsam, also am Anfang hat sie noch so, ach, der arme Mr. Hawkins und der ist uns so ans Herz gewachsen und jetzt, ja, und Mr. Hawkins ist tot und begraben. Und ich so,
naja, Zufälle gibt's, ne?
Ja, genau, Zufälle gibt's. Und ich fand vor allen Dingen auch, dass das auf einmal relativ kühl so rüberkam. Und ich so, okay, ja, also am Ende kommt ja nochmal, dass es denen wirklich so nahe geht und so, aber ich war jetzt schon so, ja, okay, alles klar, das ist ja jetzt schon sehr seltsam, so direkt nachdem ihr alles vermacht bekommen habt, ist der auf einmal tot. Entschellen, wer Böses dabei denkt, ne?
Ich will sie schnell drüber wegreden.
Ja, ja, genau.
Ja.
Ja, der ist übrigens tot. Und wir sind jetzt reich.
Genau. Die beiden wohnen nämlich Mr. Hawkins Beerdigung bei. Und machen danach noch einen kleinen Spaziergang durch London.
Ja. Was mir ich noch anmerken wollte, ist, Mina schreibt, dass sie das Stenografieren beinahe schon verlernt hat. Ach, was Reichtum nur mit einem macht. Aber sie möchte trotzdem nochmal das wieder lernen. Das war nämlich mir letztes Mal schon aufgefallen, weil sie dann die ganze Zeit sich um das Haus und die Einrichtung und ihre häuslichen Pflichten als Ehefrau gekümmert hat. Und ich so, ah ja, was ist denn aus der selbstständigen Mina geworden, die ihrem Mann unter die Arme greifen wollte, die selber stenografieren wollte und ihm helfen wollte im Geschäft?
Da hast du recht.
Ja, und das fand ich jetzt nämlich auch wieder. Und ich fand es jetzt auch interessant, dass das jetzt angesprochen wurde, aber dass sie eben auch sich wieder dran setzen möchte und es wieder üben möchte.
Genau. Okay, also das verflüssigt sich nicht so vollständig.
Genau.
Das wäre auch irgendwie schade gewesen.
Fand ich sehr gut.
Sie machen dann eine kleine Rast an Hyde Park Corner.
Mhm.
Im Hyde Park war ich tatsächlich einmal, als ich in London war.
Ich war noch nie in London.
Oh, irgendwann kommen wir doch mal hin.
Ich muss mal England-Tour machen, weil ich möchte mir auch auf jeden Fall hier noch Highclere Castle, also hier Downton Abbey quasi angucken.
Mhm.
Das möchte ich auch gerne machen. Und Oxford. Ich möchte nach Hogwarts.
Ich könnte eh fies sein und sagen, dass ich da auch schon war, aber dann darauf reagiert dieser Reiz. Ich musste dahin, das war beruflich. Ich hatte keine Wahl. Ich musste auch Harry Potter-Szenen besichtigen, ich hatte keine Wahl. So, weiter geht's. Ich werde geschlagen. Hilfe! Oh, erstmal mit dem Buch.
Häusliche Gewalt.
Aber echt.
So.
Gut. Ja, im Hyde Park setzen sie sich erstmal hin. Und John denkt, Moment, genau, und John überlegt, ob Mina nicht vielleicht gerne into the row gehen würde, steht da im Englischen. Und da wollte ich dich fragen mit der deutschen Fassung, was heißt das? Ist das dieser Diskussionsplatz?
Er heißt übrigens nicht John, er heißt Johnny.
Johnny.
Jonathan. Ja.
Ja.
Into the row, das scheint ja irgendwie ein bestimmter Platz zu sein, wo man sich hinsetzen kann.
Das Ganze, ich musste an Hyde Park Corner denken. Das ist so ein Diskussionsplatz, wo immer einer auf so einem Podest steht und irgendwas rumpalavert.
Mina schreibt ja auch, dass sie da hingefahren sind und dass sie da irgendwie auf ganz vielen leeren Stühlen saßen, was sie dann auch betrübt hat, weil hier gar nichts los ist, obwohl sie erwartet haben, dass da ein bisschen mehr los sein könnte.
Genau, das war
könnte
nämlich,
gut sein.
Das war nämlich mein zweiter Gedanke. Ja. Ich weiß, dass es da auch so Open-Air-Theater fast...
Das also, habe ich mich auch gefragt, ob das wie so ein Amphitheater ist oder sowas in der Art.
Genau,
ja.
Also es war wohl wirklich damals üblich, dass die Leute im Park zu bestimmten Tageszeiten so Laien-Spielgruppen hatten, die Shakespeare oder Ähnliches gemacht haben.
Shakespeare im Park?
Ja, Shakespeare im Park gibt es ja in Bremen auch.
Oh, das ist voll cool, da müssen wir mal hin.
Ja, vielleicht jetzt ja im Sommer.
Aber da kriegst du mal keine Karten. Das ist immer voll.
Dann schnell bezahlen. Ja, schnell kaufen.
Ja, schnell kaufen.
Dann machen sie sich auf den Weg die Piccadilly Road runter und Jonathan hält Mina am Arm. Und das ist ja mal total unsittlich. Und dann macht Mina sich Sorgen, oh, wenn das jemand sieht. Aber es ist ja ihr Ehemann. Und ich meine, ne, also Mina war ja anscheinend mal Gouvernante, sagt, also weil sie sagt, dass sie das, weil sie ja Sitte und Benehmen früher anderen beigebracht hat.
Mhm.
Und jetzt auf einmal ist sie selbst in der Öffentlichkeit, sodass jemand sie am Arm nimmt.
Ja, gut, aber sie ist doch verheiratet, ist doch fein.
Ja.
Also,
sagt sie dann ja auch, es ist ja mein Jonathan, sagt sie dann.
Aber sie muss sich da erstmal dran gewöhnen, ne?
Ja, dass das auf einmal geht. Komisch.
Was ich aber ganz cool fand, ist, sie sagt, sie besteigen einen Omnibus. Und ich dachte, ach, ein Omnibus? Damals schon? Aber dann fiel mir ein, ja doch, es gab schon Busse zu der Zeit. Sowas in der Art.
So richtig motorisierte oder Kutschen?
Nee, also das waren, glaube ich, es gab da schon so die ersten Vorläufer von motorisierten Kutschen, in Anführungsstrichen. Also, und die waren auch dann schon mit so mehreren Plätzen ausgestattet, sodass du halt quasi so ein Busartiges hattest. Das war aber offen. Also das war wie so ein altes Auto, was nur so ein Stoffverdeck hatte.
Aha.
Aber man hatte dann ganz viele Plätze und hatte dann immer so Zweierreihen, glaube ich, wo dann immer so einzelne Türen waren, dass du wirklich bei jedem Platz so eine Tür hattest auch und so. Irgendwie so war das. Und das war aber auch offen. Das war, dass du so keine Fenster drin hattest und so.
Das klingt schon wieder so stylisch, aber war bestimmt mega unbequem.
Sieht man bei Downton Abbey auch mal. Da steigt Anna oder war das Anna oder Mrs. Hughes? Ich glaube, Mrs. Hughes steigt irgendwann mal in so einen Bus. Ja.
Voll interessant.
Ja, also Bus. Ne?
Ja.
Ja.
Auf einmal sieht Mina dann eine hübsche junge Frau in einer Victoria. Da musste ich erstmal nachschauen, was das ist.
Bei mir steht in einer Victoria Chaise. Also wahrscheinlich, ich glaube, das ist so eine Zweispännerkutsche, so eine kleine, ne?
Genau, das sind zwei Sitzplätze und zwei Pferde. Das ist eine Victoria-Kutsche.
Ja, genau.
Genau, eine Chaise.
Also, ja.
Das klingt natürlich noch ein bisschen fancy.
Und sie hat einen wagenradgroßen Hut auf.
Mhm.
Ich dachte so, oh, fancy.
Ja, eine auffällige und sehr hübsche junge Frau.
Ich finde, wir sollten die Tradition, Hüte zu tragen, wieder zurückbringen, weil ich finde Hüte irgendwie cool.
Aber in Bremen.
Ja, es ist eigentlich kacke in Bremen, aber das hat schon das Style.
Musst du dir den immer zubinden unten mit so einem Bändchen, entweder damit er nicht wegfliegt.
Ja, entweder das oder ich muss sie mir feststecken mit Haarnadeln oder so. Ja,
das kann auch.
Dass da so kleine Tüdeln dran sind, dass man das feststecken kann.
Dann hole ich mir eine Melone und.
Ja, das wäre schon cool. Das wäre schon das Style.
Das Style.
Ja.
Gut. Auf einmal greift Johnny Minas Arm und keucht nur: Mein Gott!
Montresor.
Mein.
Ah, nee, warte. Falsche Geschichte.
Ja. Denn Johnny schaut wohl einen großgewachsenen, dünnen Herrn an, mit spitzem Bart und Schnurrbart darüber.
Mit weißem Schnurrbart.
Mit weißem Schnurrbart, der sich fast schon unsittlich für diese hübsche Frau interessiert und die anstarrt.
Mhm. Unangenehm.
Frech. Richtig. Da könnte Mina als Gouvernante.
Richtig ekliger Perversling, ne?
Richtig. Mina als Gouvernante könnte da eigentlich mal, ne,
schon mal was sagen.
Einmal hingehen und aufstampfen und sagen so: Lüstling.
Entschuldigung?
Entschuldigen Sie.
Ja, genau. Ja.
Und
er hat sehr rote Lippen und sehr scharfe weiße Zähne, die sich da sehr gut abzeichnen.
Und ein grausames Gesicht.
Mhm. Böse und mürrisch sah er aus.
Und Johnny spricht fast wie im Fieber und sagt: Siehst du es nicht? Siehst du nicht, wer es ist?
Weißt du, wer das ist? Nee, mein Liebster.
Ja, Johnny ist voll außer sich nicht vor Angst, ne? Also das triggert ihn total, dass der Herr da steht, wer auch immer das sein könnte.
Und dann sagt er ist es selbst. Und er sagt es zu ihr, als ob sie nicht seine Frau wäre, sondern jemand anders, der wissen müsste, wen er meint.
Ja, the man himself, sagt Johnny im Englischen. Das
man
klingt,
himself.
Das geht fast schon so ein bisschen feierlich irgendwie, aber er meint ja genau das, ne?
Ja.
Also er schon wieder.
Ja, genau. Und Johnny ist dann so furchtbar entsetzt, dass er sich die ganze Zeit so schützend auch umschaut, ne, und Mina will ihn dann aber auch wegziehen. Und Mina denkt jetzt nach diesem Ausbruch, es ist Zeit, das Paket zu öffnen.
Ja.
Mhm.
Ja, kann ich verstehen, ne? Also, wenn dir sowas an einem ganz normalen Tag passiert, weil Mina kann ja nicht, hat ja keine Ahnung, warum das da passiert, dass der Typ ein bisschen gruselig aussieht, okay. Aber dass das so eine heftige Reaktion hat, da muss man Johnny ja auch schützen irgendwie und ihm helfen. Und das geht nur, wie Van Helsing uns schon sagte, ne? Vertrauen geht nur mit Verständnis.
Das stimmt.
Also will sie verstehen und lesen.
Genau.
Und das finde ich ist, ich weiß, das ist schon wieder hier, Frau opfert sich für ihren Mann auf, aber es ist hier diesmal wirklich ihr Mann in Not. Das hatten wir ja schon, als er auf dem Schloss war in Transsilvanien.
Ja.
Johnny ist hier so die invertierte Märchengestalt, ne? Die Prinzessin auf dem Schloss, die Hilfe braucht.
Ein bisschen, ja.
Nur, dass Johnny natürlich, er ist immer, ja, letztendlich auch noch ein Kerl, ne, der rettet sich dann selbst am Ende aus eigener Kraft. Aber trotzdem, dass der halt nicht so ultra kompetent ist, sondern dass überhaupt mal zugelassen wird, dass ein Hauptcharakter so eine psychische Last hat und nicht mehr handlungsfähig ist. Das, das ist ja was dem Männlichkeitsbild voll widerspricht in der Zeit da.
Und dass seine Frau jetzt versucht, ihm quasi zu helfen bei seiner psychischen Genesung.
Richtig.
Ne?
Und das wirklich auf eine super einfühlsame Art das auch macht. Ne?
Genau.
Also finde ich schon ist schön.
Finde ich auch echt krass. Und da war auch noch eine Stelle, an der ich ein bisschen verwirrt war, weil bei mir stand irgendwie, vielleicht habe ich es auch falsch gelesen, das gebe ich zu, da stand, dass der Graf, also wir wissen ja, dass es der Graf ist, ne? Dass der in eine Kutsche steigt und Jonathan in seinem Wahn, dass er rausfinden muss, ob er das ist, hinterher steigt auch in eine Kutsche und denen folgt eine Weile. Und dann kommt aber wiederum, dass der Graf irgendwo aussteigt und irgendwas gemacht hat. Und ich denke so, hä, was? Was ist hier passiert? Weil es wird nirgendwo gesagt, dass Jonathan und Mina auch irgendwo ausgestiegen sind. Irgendwo. Das hat mich hart verwirrt.
Alles, was ich gelesen habe, ist dann, dass der Graf selber in eine Kutsche steigt.
Ja.
Und in dieselbe Richtung davon fährt wie diese junge Frau, die er angestarrt hat.
Ah, warte, ja, das ergibt auch viel mehr Sinn.
Ja, also der ist auf der Jagd sozusagen.
Und, ja, genau.
Und, genau, Johnny hat auch so einen Anfall von, ich muss es wissen, ne? Er will da hingehen, aber Mina hält ihn ja dann zurück, weil sie mit ihm in den Park gehen will und merkt so, ey, der muss sich ausruhen, der fällt gleich um.
Ja, genau. Doch, das ergibt auch viel mehr Sinn. Und dann hat Johnny ja so einen Aussetzer, ne, dass er ja quasi alles wieder verdrängt, ne, so wie er das vorher auch schon getan hat mit seinen Erlebnissen.
Genau, er schläft ein und als er wieder aufwacht, ist es, als hätte er es nur geträumt.
Genau.
Also vielleicht redet er sich das auch ein.
Genau. Sie gehen nämlich dann in den Green Park und setzen sich dahin und dann, wie du sagst, schläft Johnny ein und nicht am nächsten Morgen, aber wenn er wieder aufwacht, dann ist er eben wie ausgewechselt. Ja. Und erinnert sich an nichts mehr, als ob nichts gewesen wäre. Genau.
Genau.
Und Mina will es dann auch erstmal nicht wieder ansprechen, weil sie nicht will, dass er wieder rückfällig wird.
Gute Entscheidung.
Denke ich auch. Ja, und dann später, ne, geht's weiter in diesem Kapitel und er sagt, traurige Heimkehr in jeder Hinsicht. Im Haus fehlt natürlich die treue Seele von Mr. Hawkins, ist klar. Dann natürlich der Schock vorher von Jonathan, der jetzt bleich und verstört wirkt unter dem Einfluss des Rückfalls. Und dann ist da auch noch ein Telegramm von einem Van Helsing, wer auch immer das ist.
Ja,
keine
ein
Ahnung.
Gewisser Van Helsing.
Aber der sagt, traurige Mitteilung, Frau Westenra ist vor 5 Tagen und Fräulein Lucy vorgestern verstorben. Und beide wurden heute beerdigt.
Das ist so schrecklich.
Das muss richtig schlimm sein, vor allen Dingen für Mina, wo Lucy ja ihre beste Freundin war.
Ja.
Und dann erfährt sie nur, ach ja, übrigens, die ist jetzt schon unter der Erde. Das heißt, sie konnte nicht mal an der Beerdigung teilnehmen.
Das ist so schlimm. Stell dir das mal vor. Sie hat ja überhaupt keine Ahnung. Die wusste sie hat über Briefe ja noch mit Lucy hier kommuniziert.
Beziehungsweise am Ende hat ja nur noch sie Briefe geschrieben, weil Lucy hat die ja gar nicht mehr öffnen können.
Genau. Und sie ist ja davon ausgegangen, dass es Lucy besser geht, seit sie wieder in London ist.
Ja,
das war
und
ja
dass
ihr
sie bald
Stand.
Heiraten wird und dass sie bald zur Hochzeit eingeladen werden und so weiter. Ne?
Und auf einmal kommst du an und nö.
Ja. Und jetzt kommt halt, sie wollte ja vor kurzem auch noch zu Lucy fahren, damit sie sich besuchen können, damit sie mal mit ihr reden kann, weil sie sich aussprechen muss über diese ganze Geschichte jetzt, was jetzt war. Ja, und dann scheiße, ne?
Ja, also echt richtig, richtig tragische Heimkehr für Mina.
Ja, das ist richtig schlimm.
Lass uns schnell weitergehen.
Okay. Wir wechseln das Kapitel quasi oder beziehungsweise den Absatz und sind wieder in Dr. Stuarts Tagebuch, ebenfalls am 22. September.
Mhm.
Ja, und alles ist jetzt vorüber. Arthur ist zurück nach Ring gefahren, das scheint da, wo er wohnt, zu sein, und hat Quincy Morris mitgenommen, der ja auch vorher da war und seinen Beistand gezeigt hat und ein wahrer, toller Freund war. Und
feiner Kerl, dieser Quincy.
Ganz feiner Kerl. Ja, und sowieso hat er einen ganz tollen Charakter und hat auch alles sehr gut ertragen, wie so ein richtiger Wikinger. Und wenn Amerika noch mehr so tolle Männer rausbringt, dann werden die bald eine Weltmacht. Und ich denke so, und jetzt geht's schon wieder los, wo ich schon wieder abgetillt bin im Kopf, ne? Und war so, oh Gott, muss ich das jetzt lesen?
Ich habe voll über diesen Ausdruck gelacht. He was a moral Viking, statt im Englischen ein moralischer Wikinger.
Ein moralischer Wikinger.
Heißt das, dass der auch gebrandschatzt und versklavt hat und so?
Glaubst du, der hat Kirchen angezündet?
Vielleicht. Ja, das wäre ja ungebührlich.
Schön, wie wir uns einfach viel zu sehr darüber freuen. Das ist unglaublich.
Ja, aber Van Helsing ist nach Amsterdam zurückgekehrt und will aber am nächsten Tag wiederkommen und einige persönliche Vorbereitungen treffen, die er in Person erledigen muss.
Ja.
Das kann er nicht in Auftrag geben, sondern das muss er selbst machen.
Ja, aber die Zeit dort hat ihn doch schon sehr in Anspruch genommen. Armer alter Mann.
Ja,
er ist jetzt auch schon sehr gesaubeutelt und gebrechlich.
Das stimmt.
Ja.
Arthur findet, dass er und Lucy eigentlich, wenn man es genau nimmt, doch schon verheiratet waren, ne? Immerhin mit der Bluttransfusion und so. Und ich finde, habe ich mir notiert, das ist auch eine schöne Art, sich dieses fette Erbe schön zu reden, ne? Dass man keine moralischen, keine Gewissensbisse
hat,
sondern so, ja, ne, wie kann man denn noch enger verbunden sein als durch eine Bluttransfusion? Ne?
Und dann ist erstmal Grillenzirpen und betretenes Schweigen, weil alle anderen Männer so, dann
Nun.
Sind wir vielleicht auch verheiratet.
Ja, da kommt ja Van Helsing noch drauf.
Ja, ja.
Ach, das ist gut.
Aber es sagt natürlich keiner was dazu und er wird es auch niemals erfahren, einfach um seinen Schmerz nicht noch schlimmer zu machen. Mhm.
Ja.
Okay.
Auf dem Heimweg, ich glaube von der Beerdigung, nee, die Beerdigung war ja schon.
Ja, das war schon.
Also als Jack mit...
Als Arthur und Quincy weg sind und Jack ist alleine mit Van Helsing in einem Wagen, wahrscheinlich zurück vom Bahnhof oder irgendwie so.
Genau,
ja.
Genau.
Genau.
Da kriegt Van Helsing auf einmal so einen hysterischen Anfall.
Ja. So wie es nur Frauen haben. Und ich denke so, alles klar.
Das ist so doof.
Vor allen Dingen, er weint und lacht und dann lacht er wieder und alles ist gleichzeitig und ja.
Ja, und Van Helsing erklärt das natürlich fachmännisch, psychologisch. Mhm. Das ist sein Humor,
ja,
der sich angesichts der Umstände neu kalibrieren muss, sozusagen.
Ja, genau. Er hat dadurch gar keinen hysterischen Anfall gehabt, weil das würde er mit seiner fragilen Männlichkeit natürlich nicht zugeben.
Nee, sowas haben nur Frauen.
Ja, genau.
Und ne, Jack erklärt es dann auch, ne, er macht so den Mario Bart, ne, Frauen, Männer, kennst du. Versteht das natürlich sofort.
The pain.
Jack will ja stark bleiben angesichts dieses Zusammenbruchs, wie er es auch bei einer Frau tun würde, weil da braucht eine Frau dann starke Führung und Van Helsing benimmt sich ja gerade wie eine Frau, dann braucht er also auch gerade starke Führung.
Vielleicht baut er ein Dildo.
Vielleicht. Ist aber leider zwecklos, ne? Denn ja, Jack fragt dann, woher dieser Ausbruch kam und Van Helsing antwortet auf eine total weirde, echt komische Metapher, finde ich. Also er sagt, Lachen, das sich ankündigt, ist kein echtes Lachen, sondern Lachen ist ein König, der kommt, ob man will oder nicht. Ich denke mir, hä? Kannst du das bitte noch ein bisschen weirder erklären?
Wenn ich gerade sagen kannst du, aber ich finde sowieso, dass dieser ganze Absatz, was Van Helsing dann sagt und wie er das begründet, total weird ist. Also so richtig komisch.
Ja, ich habe
Das fand ich auch das nächste ja auch so von wegen, da bin ich. Sehen Sie, zum Beispiel hier, ich gräme mich fast tot um das gute, süße Mädchen. Ich gebe mein Blut für Sie, trotzdem ich alt und verbraucht bin. Ich opfere meine Zeit, mein Können, meinen Schlaf. Ich lasse meine anderen Patienten nach ihr, vernachlässige die quasi, und damit sie mich nicht missen muss. Und dann kann ich doch nur lachen. Und ich denke so, was? Und dann just an ihrem Grab. Wo quasi die Erde draufgeschäufelt wird und ich kann trotzdem wieder nur lachen. Und ich denke so, was ist mit dir? Bist du beknackt? Was ist mit dir jetzt gerade?
Man glaubt echt, dass er ein bisschen wahnsinnig wird, ne?
Ja.
Aber ich finde, es gibt danach eine Stelle, wo Van Helsing was sagt, was man auf Bram Stoker selbst beziehen kann, auf das ganze Buch. Ich zitiere mal wieder.
Mhm.
Da sagt Van Helsing nämlich, Oh friend John, it is a strange world, a sad world, a world full of miseries and woes and troubles. And yet when King Love come, he make them all dance to the tune he play. Bleeding hearts and dry bones of the churchyard and tears that burn as they fall all dance together to the music that he make with that smileless mouth of him.
Okay, das klingt aber schon epischer.
Genau. Und das, finde ich, ist auch ganz schön, weil ich glaube, dass da auch so ein bisschen Selbstrechtfertigung von Bram Stoker drin ist.
Mhm.
Weil wir wissen ja, Stoker hat sich komischerweise für Zensur ausgesprochen in Großbritannien, um Sitte und Anstand zu wahren.
Mhm.
Und gleichzeitig hat er aber mit Dracula ja einen Roman rausgebracht, der vollkommen zerrissen wurde. Das Thema hatten wir ja schon öfter, dass das Moral zersetzend wäre und sittenwidrig und so weiter. Und dass er hier so eine Erklärung gibt von wegen, hey, man muss manchmal den Schrecken und das Böse in der Welt, da muss man halt auf eine unterhaltsame Art mit umgehen, damit man das besser ertragen kann.
Mhm.
Und irgendwie lese ich das aus diesem kleinen Teil, den Van Helsing da sagt, raus. Also ich finde immer noch dieses King Love, ich finde das total komisch.
Ja.
Aber es macht dann irgendwie Sinn, wenn man es so sieht. Mhm. Aber vielleicht spinne ich mir das auch nur zusammen. Ist gar nicht
Ja, nee, aber ja, kann ich schon irgendwie nachvollziehen, deinen Gedankengang.
Danke.
Bitte.
Nee, freut mich echt.
Nee. Und dann, finde ich, erfahren wir auf einmal was sehr, sehr Persönliches über Van Helsing, ne?
Mhm.
Was ich richtig krass finde, weil das ist auf einmal so der Umschwung. Auf einmal kommt nämlich aus ihm so richtig was Inneres raus, und zwar, dass er mit Arthur so viel Mitleid hatte, weil er in ihm seinen verstorbenen Sohn gesehen hat, weil er ihn so ins Herz geschlossen hat, wie er quasi seinen Sohn geliebt hat, weil auch optisch Arthur ihn wohl sehr an seinen Sohn erinnert hat. Und der ist ja leider aber nicht mehr hier. Und irgendwie hat er dann so sehr mitgelitten mit ihm und hat ihn eben so sehr ins Herz geschlossen. Und ich dachte so, wow, okay, krasser Twist, was ist hier los? Ne?
Das kommt also auch so total beiläufig.
Ja.
Ne? Also er erwähnt das gar nicht in einem eigenen Satz, sondern nur so nebenbei, dass er ja auch einen Sohn hatte.
Der ja jetzt leider nicht mehr bei uns ist. Ne?
Genau.
Und, ja.
Aber ich glaube, das schlägt nochmal in dieselbe Kerbe. Ne? Also diese Hysterie, in der er da auf einmal ist und durch das Lachen auf einmal in der Lage ist, Sachen zu sagen, über die er normalerweise nicht spricht, weil er da diesen Verarbeitungsmoment hat. Ja, finde ich, es doch irgendwie tiefer, als man denkt.
Ja, das finde ich echt krass. Und dann sagt er ja auch, dass der Arthur ihm halt so nahe steht wie ein Sohn, aber sein guter Freund hier, John, der nicht. weil der ist ja nur ein Kollege, aber David, er steht ihm ja quasi noch auf eine ganz andere Weise nah, weil die haben ja so viel zusammen erlebt, deswegen sind die ja quasi anders verbunden, ne?
Ja.
Wahrscheinlich eher brüderlich oder irgendwie so, könnte ich mir vorstellen.
Und ja, dann kommt auch die Stelle, die wir gerade eben schon angesprochen hatten, ne? Dass ja von wegen Bluttransfusion einen zu Eheleuten macht, weil Van Helsing erklärt, dass er in dieser Situation mit Lucy so eine grausame Ironie sieht, ne? Also er sagt, Lucy ist tot, aber trotzdem gibt es so viel Trara wie zu Lebzeiten kaum, ne? Also Priester, Glockengeläut und dann diese merkwürdige Frage, ob diese hübsche Lucy, die da liegt, wirklich tot sein kann. Ne? Wozu denn eigentlich das Ganze? Fragt Van Helsing. Weil, ne, sie ist ja immerhin tot. Und besondere Ironie bekommt das Ganze dann eben dadurch, dass ja eben er und Arthur, aber eben auch Jack und Quincy da ihr Blut gespendet haben.
Ja.
Und diese Pseudo-Verbindung, die Arthur da herleitet, ne, würde dann aus Lucy eigentlich eine
Bigamistin machen.
Genau, eine Bigamistin machen.
Nee, eine Polygamistin, weil er wäre ein Bigamist, weil er war ja schon mal verheiratet, er ist ja quasi verwitwet und wollte ja eigentlich dann trotzdem bis zum Lebensende treu bleiben und er wäre dann ja quasi jetzt Bigamist, genau.
Richtig.
Ja.
Und das findet Van Helsing alles irgendwie gleichzeitig komisch und traurig und so und er kann, glaube ich, mit der Situation einfach nicht umgehen.
Nee, der ist irgendwie total durcheinander jetzt.
Ja.
Ja. Und was ich auch geil fand, wie John dann schreibt, ich begreife nicht, wie sie auf solche Sachen scherzen können, sagte ich. Und es war mir nicht sonderlich sympathisch.
Ich muss zugeben, es gefällt mir.
Also finde ich jetzt schon nicht so geil, ne, dass er hier solche Witze reißt. Ne? Das ist schon gar nicht witzig hier. Ne? Also, ja.
Ja.
Und dann erklärt Van Helsing nochmal, dass John ihm eben verzeihen soll, dass er diese krassen Gefühle jetzt gerade offenbart. Aber er muss in dieser verletzlichen Zeit eben auch jemanden mal sein Herz ausschütten.
Genau.
Das ist halt gerade sehr wichtig. Ja, und John bricht dann auch fast so ein bisschen zusammen. Er erzählt nämlich, dass er jetzt in Zukunft quasi auch nur noch Trauer fristen wird. Seine einzige romantisches Interesse ist vorbei. Ne? Er stürzt sich jetzt quasi nur noch in die Arbeit. Also es ist ein trauriges Ende und es ist wahrscheinlich auch der letzte Eintrag, den er ins Tagebuch schreibt, weil er braucht ja auch jetzt kein Tagebuch mehr schreiben, hat ja keinen Zweck. Und dann schreibt er nur, traurig und ohne Hoffnung, Finis.
Ja.
Ja.
Das Ende von Jacks Tagebuch.
Ja.
Vorerst. Und vorher macht Van Helsing auch nochmal einen Cliffhanger, einen kleinen für uns, der dann darauf gleich anknüpft an die letzten Absätze in dem Kapitel hier. Weil Van Helsing nämlich zu Jack sagt, dass wenn, also ich nenne ihn Jack Seward, John Seward, ne, seine Freunde nennen ihn, also Jack und John, selbe Person.
Ja. Deswegen wollte ich ja sagen, dass wir ihn nur Seward nennen, weil dann der Nachname bleibt immer gleich.
Ja, okay, ja. Ich versuche es.
Okay.
Na,
Dr. Seward.
Genau, Dr. Seward. Wenn Seward also in Van Helsings Herz hineinblicken könnte, dann würde er sehen, dass jetzt von Freude überhaupt nichts mehr bei Van Helsing übrig ist. Und dann fragt Seward nach, warum. Und Van Helsing antwortet nur ganz kryptisch, weil ich es weiß.
Ja.
Also wir bekommen jetzt hier den Cliffhanger, Van Helsing weiß, was Sache ist, was da passiert. Und das ist eine super Überleitung zu den beiden ganz kurzen Zeitungsausschnitten, die dann am Ende noch kommen.
Genau, The Westminster Gazette, 25th of September.
Genau.
Ja.
Ein Mysterium in Hampstead.
Das Geheimnis von Hampstead ist es bei mir. Oder Hampstead ist es bei mir im Deutschen. Ja.
Richtig. Da musste ich ein bisschen recherchieren für die paar Sätze, die hier noch kommen.
Sehr gut.
Denn da berichtet die Westminster Gazette, dass Hampstead von einer Reihe schrecklicher Ereignisse heimgesucht wird, die an frühere Schlagzeilen erinnern, wie die folgenden.
Der Schrecken von Kensington.
Genau.
Ja.
Da habe ich ein bisschen recherchiert, was damit gemeint ist und habe da ein Subreddit gefunden, wo Leute sich über so Kriminalfälle austauschen. Und The Kensington Horror scheint auf den Mord an zwei Frauen anzuspielen, durch eine dritte Frau, die komplett in Schwarz gekleidet war, aber nie identifiziert werden konnte. Also Zeugen haben sie so beschrieben. Und der Fall ist dadurch berühmt geworden, dass es kurz nach den Jack the Ripper-Morden passiert ist.
Ach.
Und das wahrscheinlich so ein Copycat-Fall war, so ein Trittbrettfahrer.
Aber krass, dass das dann eine Frau war anscheinend, ne?
Sagen zumindest manche Zeugen, ne? Also wer weiß.
Ja. Erinnert ja so ein bisschen an die Sherlock Holmes Geschichte The Abominable Bride. Erinnert das ja so ein bisschen dran.
Die habe ich nicht gelesen.
Die, er hat aber, glaube ich, Männer getötet. Ich glaube, die hat Männer getötet, um. Ja, weiß ich gerade auch nicht mehr genau. Also ich weiß auch gar nicht, ob
vielleicht
das
lesen
nur
wir das noch mal.
Ich weiß auch gar nicht, ob das eine Originalstory ist. Das müsste ich nochmal nachgucken. Oder ob das eine spätere Adaption von Sherlock Holmes Sachen war. Müsste ich nochmal nachgucken, das weiß ich jetzt gerade nicht genau.
Hm.
Vielleicht wisst ihr das ja und dann könnt ihr uns erleuchten.
Ja.
Ja.
Ein anderer Fall, den die Gazette da vergleicht, ist The Stabbing Woman. Da konnte ich nichts zu finden, weil das unmöglich,
mit dem Dolch.
Ja, ist unmöglich zu googeln.
Vielleicht ist es das Gleiche. Das klingt ja so ähnlich.
Oder
Die Dame in Schwarz und ich so, Woman in Black.
Oh ja.
Das kennen wir ja hier von Clive Barker, ist das, ne?
Nein.
Das Original? Das
nein.
ist die Geschichte?
Nein, 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 nein.
Oh, okay. Nee, warte, das war von einer Frau.
Ja.
Das war von, warte, irgendwas mit Hill.
Susan.
Ja, genau.
Richtig.
Hast recht. Clive Barker war nämlich Mr. Begonnen oder wie das heißt. Oder, nee, warte, wie heißt das hier? Ich hab so.
Es steht im Regal. Ich glaube, Mr. Begonnen
ist richtig.
Ich meine
Mr. Begonnen, genau. Ich meine auch. Ja.
Ja. Auf jeden Fall, also es kann keine Anspielung sein an den Roman The Woman in Black. Der ist nämlich von Susan Hill erst 1983 erschienen und wurde übrigens, kleine Filmempfehlung, 2012 verfilmt mit Harry Potter.
Ja.
Mit Daniel Radcliffe in
Harry
der Hauptrolle.
Harry Potter und die Frau in Schwarz.
Ja, genau, das war unser Gedanke. Es war der erste Film, den wir beide nach Harry Potter gesehen haben, wo Daniel Radcliffe mitspielt. In einer anderen Rolle. Und da musste man sich erstmal gewöhnen.
Nee, war er nicht. Wir hatten auch noch vorher Kill My Darlings geguckt.
Das kam, haben wir danach geguckt, oder?
Mm-mm. Okay. Das war davor. Das ist das, wo Harry Potter...
Wo Dinge mit Harry Potter
Harry,
gemacht werden.
Wo Dinge mit Harry Potter gemacht werden, genau.
Ja, ja gut. Ja. Ich meine, Harry Potter darf auch Spaß haben.
Nein. Du, wenn der da Spaß dran hat, ist das fein. Aber im ersten Moment war das so, so Childhood ruined. Harry. Ja, sorry. wenn du so denkst, oh, Harry Potter. Und dann ist so, oh, ich habe Harry Potter bei Dingen gesehen.
Hast du mal geschickt um das E rummanövriert hier bei Spotify. Sind,
ja, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wir wollen ja heute nicht explicit werden.
Aber der Film war gut. Und das Buch steht ja auch bei uns im Schrank und das war auch gut, hat mir auch sehr gefallen.
Ja, die stehen sogar nebeneinander hier, sehe ich gerade. Clive Barker und Susan Hill stehen tatsächlich nebeneinander.
Und Susan Hill hat auch mehrere so Geistergeschichten geschrieben, die will ich alle irgendwann mal lesen. Weil
ja, ich will Woman in Black auch noch mal lesen.
Das ist so ein sehr, sehr milder Horror. Also wenn ihr euch nicht zu sehr gruseln wollt, aber trotzdem so diese leichte Gänsehaut-Atmosphäre haben wollt, dann ist The Woman in Black ist wirklich ein tolles Buch.
Du hast das schon gelesen?
Ja.
Ah, cool. Ich habe das nämlich... Es ist immer noch auf meinem Pile of Shame, obwohl ich das noch lesen wollte. Unbedingt. Mhm. Also das ist, ja, und dabei ist das so dünn, das kann man mal eben weglesen, ne? Aber ja.
Ne, und könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, wenn es einen Roman gibt und eine Verfilmung mit Daniel Radcliffe, dann kann man The Woman in Black auch nicht anständig googeln.
Natürlich nicht.
Ich habe das natürlich in Kombination mit Dracula ein bisschen recherchiert und ja, da findet man dann halt den Dracula-Text in verschiedenen Fassungen, aber ich konnte jetzt nicht rausfinden, worauf das jetzt genau anspielt, aber was ich herausfinden konnte, ist, dass die Frau mit dem schwarzen Schleier ist in verschiedenen Ländern, in Teilen von Deutschland auch, so eine Geisterscheinung, so ähnlich wie so eine Banshee in Irland.
Genau.
Also ist so eine typische Gruselfigur halt.
Ja, genauso wie im Spanischen ist das, glaube ich, La Llorona. Die ist, glaube ich, auch so eine Frau in Schwarz mit so einem schwarzen Schleier und so, die ertränkt Kinder.
Ist noch so ein Film, den wir gesehen haben.
Ja, der war auch geil. Der war,
der
auch
war
geil.
Wirklich nicht schlecht.
Ja. Ich habe übrigens letztens erfahren, Fun Fact am Rande, wenn man aus Kolumbien kommt und da von einer Braut träumt, bedeutet das, dass jemand stirbt in deinem näheren Umkreis, also in der Familie oder so.
Weil
und ich dachte so, creepy.
Ist. Das ist echt gruselig.
Ja, das ist richtig krass. Das hat mir eine Kollegin letztens erzählt.
Oh no.
Ja.
Was für gruselige Legenden es gibt. Okay.
Ich finde das vor allen Dingen voll krass, ne? Weil bei denen ist es wohl oft so, wenn du was Gutes träumst, also so wie eine Hochzeit oder eine Braut oder so, wenn du das siehst, ist das was Schlechtes und andersrum ist es was Gutes. Also wenn du von Tod träumst, passiert irgendwas Gutes. Und ich denke so, okay, well.
Das ist schlimm. Das klingt schon fast ein bisschen deutsch. Also wenn in deinen Träumen was Gutes passiert, dann kriegst du erstmal den Reality-Check, wenn du wach bist. Ich so, komm nicht auf die Idee, glücklich zu sein.
Nee, so. Brauchst du auch gar
das,
nicht.
Da
ne?
passiert also, bestimmt was Schlimmes.
Ja.
Ja.
Aber dann dachte ich so, boah, cool, wenn ich dann in Kolumbien leben würde und meine Träume hätte da, dann würde ich, dann ging es mir echt gut, wenn das stimmen würde.
Guck mal, ist alles eine Frage der Perspektive.
Ja.
Ja, gut. Genau. Also diese drei Fälle, worum auch immer es sich handelt, werden da zum Vergleich rangezogen.
Mhm.
Und es wird gesagt, dann weiter im Artikel, dass mehrere Kinder in Hampstead davon berichten, dass eine Bloofer Lady im Englischen sie mitgenommen hat, sozusagen für eine kurze Zeit. Aber die Kinder tauchen alle dann irgendwie am nächsten Tag wieder auf bisher.
Genau. Im Deutschen heißt sie einfach nur die blutige Dame, die anscheinend mitgenommen hat. Und die Kinder, wie du schon sagst, tauchen nach entweder am selben Tag oder am nächsten Morgen wieder auf, haben aber alle kleine Verletzungen am Hals.
Ich fand das so komisch, dass die Bloofer Lady heißt, weil ich irgendwie das Wort nicht kenne.
Ja.
Dann habe ich geschaut. Tatsächlich ist es so, dass dieser Ausdruck Bloofer Lady jetzt ganz, ganz stark durch Dracula geprägt ist. Also Bloofer Lady ist fast synonym mit einer Person aus der Dracula-Reihe.
Mhm.
Wir werden noch erfahren, wer es ist.
Mhm.
Ne? Aber es gibt wohl so in englischsprachigen Kulturen auch die Bloofer Lady als, also auch schon vor Bram Stoker, als auch wieder so eine Geistererscheinung. Und das Wort Bloofer gibt es eigentlich so im Englischen nicht. Und eine Theorie, woher das kommt, ist, dass das eine kindliche Aussprache von beautiful sein soll, wenn so ein kleines Kind. Ja, genau so. Richtig, Englisch-Grundkurs mit Isa.
Mhm.
Ja, sowas jedenfalls sein soll. Ob das stimmt, also klingt für mich nach einer halbherzigen Erklärung, aber ja, sowas jedenfalls. Gut. Die Kinder, wird geschrieben, waren abends lange weg, sind dann teils erst am nächsten Morgen wieder aufgetaucht. Und die Kinder behaupten aber alle, dass diese Bloofer Lady zu ihnen gekommen wäre und sie gebeten hätte, mit ihnen zu kommen.
Mhm.
Und die Kinder machen da mittlerweile sogar so ein Spiel draus, dass sie halt, ja, dass sie so Lieder singen und sich auch verkleiden und so tun, als wären sie die Bloofer Lady.
Mhm.
Und ich finde, dieser Punkt, das finde ich so scheiß gruselig. So kleine Kinder, die so Geistersachen imitieren und so, das finde ich, das ist Horrorfilmmaterial schon wieder.
Ja, ich fand aber auch so geil, dieser Satz hier war, es ist verständlich, dass die blutige Dame in diesen Spielen die Hauptrolle spielte. Unsere Berichterstatter bemerkten ziemlich naiv, dass nicht einmal Alan Terry, ich weiß gerade nicht genau, wer das ist,
kann ich dir gleich sagen,
ja, so gewinnend attraktiv sein konnte, wie einige dieser schmutzigen kleinen Kinder vorgaben oder sogar selbst glaubten zu sein. Und ich dachte so, diese schmutzigen kleinen Kinder. Da dachte ich, ja, das ist ja eine nette Berichterstattung hier.
Ja, das stimmt.
Ja. So, Alan Terry, wer ist das?
Genau, es ist die nächste Recherche. Alan Alice Terry lebte von 1847 bis 1928 und die war eine Bühnenschauspielerin, eine sehr berühmte und galt zur Zeit von Bram Stoker als die ausdrucksstärkste Shakespeare-Interpretin.
Hm.
Also es gibt Fotos von ihr, man kann die sich auf Wikipedia anschauen. Die sieht tatsächlich hübsch aus, aber
ist halt für ihre Zeit, ne?
Genau, für ihre Zeit. Also sie wäre mir jetzt nicht als so atemberaubend hübsch aufgefallen, wie es da beschrieben wird. Ja, wie gesagt, die war für ihre Shakespeare-Interpretation bekannt, aber auch für antideutsche Propaganda.
Ah.
Die hat während des Ersten Weltkriegs in so sehr deutschlandfeindlichen Filmen mitgespielt.
Okay.
Um halt natürlich, klar, gab es in Deutschland ja genauso, ne? Man muss ja irgendwie immer die Gegenseite als fies und gemein darstellen. So, Isa googelt.
Ja. Ist die Frage, ist das die wirklich? Nee, das ist
sie, glaube ich, in jung. Und da sieht sie wirklich hübsch aus.
Ja, wollte ich gerade sagen, die ist ja wirklich richtig hübsch zu der Zeit.
Später dann so mit, was weiß ich, ich schätze mal, da ist sie dann so 40 schon.
Ah, die ist aber schon hübsch. Also zu der Zeit, weil du darfst ja auch nicht vergessen, die hatten ja damals in dem Sinne noch nicht so richtig doll Make-up und so. Weil das hat sich nicht gehört, sich zu schminken. Das heißt, die waren ja wirklich, gut, da ist sie jetzt geschminkt für die Bühne. Aber die ist schon hübsch. Doch, das ist schon eine hübsche Frau gewesen zu der Zeit, auf jeden Fall.
Googelt einfach mal Alan Terry.
Ja.
Und macht euch ein Bild davon.
Doch, das ist schon eine hübsche Frau gewesen, auf jeden Fall.
Und krasse Outfits hatte die. Also, ja, wenn man
die
sich
hat hier anscheinend auch irgendwie Kleopatra oder sowas gespielt.
Ja, wenn man sich die Fotos hier von den Sets so ansieht, dann ist das schon krass.
Ja.
Gut.
Ach, guck mal, krass, die hat sogar eine Totenmaske noch bekommen.
Ach.
Guck mal, aber als alte Frau sah die auch noch gut aus.
Gruselig, aber auch irgendwie ihre Totenmaske.
Das war damals so gängig. Das wurde viel gemacht, so Totenmasken und so.
Gut.
Spannend. Ja, also im Moment wird zumindest noch vermutet, dass irgendwie ein Tier rumläuft, was dann die Kinder beißt.
Ja.
Und vielleicht dann sowas wie Tollwut sogar so verbreiten könnte oder so. Und dann wird die Polizei darauf angesetzt, jetzt in der Gegend besonders nach umherstreifenden Kindern und eben Tieren wie kleinen Hunden und so Ausschau zu halten.
Richtig. Das Ganze passiert genauer wohl in Hampstead Heath.
Mhm.
Und das ist ein Park im Norden von London.
Hm.
Auch nochmal gerade ausgeholt. Dann kommen die Breaking News noch vom selben Tag am 25. September.
Extrablatt, Extrablatt, kauft es hier, nur ein Sovereign. Ach nee, war das ein bisschen viel, ne? Ein Schilling.
Weiß nicht. Ja doch, ein Sovereign ist viel Geld.
Sovereign ist viel Geld.
Muss wahrscheinlich ein Penny oder so bezahlen.
Penny.
Gut, die Schlagzeile ist The Hampstead Horror, Another Child Injured, The Bloofer Lady.
Mhm.
Und da wird nur ganz kurz noch gesagt, dass ein weiteres vermisstes Kind aufgetaucht ist, das offensichtlich wieder diese Wunde am Hals hat und extrem zugerichtet ist. Also das Kind ist schwach und kränklich. Und es bestätigt nochmal die Geschichte der anderen Kinder, dass halt von dieser geisterartigen Erscheinung es mitgenommen wurde.
Ja, dass es gelockt wurde und eben, ja, was aber passiert ist genau mit dem Kind, das kann es nicht erzählen. Aber es wurde wirklich komplett entkräftet unter einem Stechdiensterbusch gefunden.
Das ist wichtig.
Ja, sehr wichtig, ja. Wo?
Ja. Okay, Isa, was ist denn deine Theorie? Wer könnte das denn sein, die Bloofer Lady?
Ja, ich weiß doch, wer das ist.
Ich weiß.
Ich weiß das doch.
Es ist, glaube ich, kein Spoiler. Ich glaube, unsere HörerInnen werden sich in Reim drauf machen, wer diese ominöse, gruselige Frau sein könnte.
Ja, ich glaube, wir können schon mal davon ausgehen, dass, weil wir wissen ja auch, dass Van Helsing auch schon gesagt hat, für die Operation ist es jetzt zu spät, ne?
Und er weiß es,
was los ist.
Es ist natürlich Queen Victoria, die da jetzt rumgeht.
Natürlich.
Und ihre Verjüngungskur mit Blut sucht.
Natürlich, Queen Victoria.
Ja, und jetzt muss Van Helsing halt den Königinnenmord planen.
Ja.
Das wäre doch mal ein Twist.
Aber es passt ja auch, dass es natürlich im Norden von London passiert, wo ja, glaube ich, auch Lucy wohnt, ne?
Ja.
Ja.
Stimmt, Exeter war ja auch, glaube ich, im Norden. Ja. Hm.
Ja, also auf jeden Fall ist es jetzt scheinbar so, dass Lucy tatsächlich verwandelt wurde und jetzt als Vampir ihr Unwesen treibt.
So, und jetzt kommen wir nochmal auf diese Sache, warum Van Helsing davon absehen wollte, Lucy den Kopf und das Herz den Kopf abzutrennen und das Herz wegzuoperieren, nur weil das Kruzifix weg war. Also ich hätte voll verstanden, wenn er bemerkt, das Kruzifix ist weg und er sagt sich, oh, Lucy ist jetzt ein Vampir, weil entweder hat sie selbst oder eine der Dienerinnen, die in Wahrheit eine der Gespielinnen vom Grafen ist, hat das Kreuz weggenommen. Da hätte ich sofort gesagt, ja klar, ne, weil das fällt ja nicht allein von der Toten runter. Und warum sollte irgendwer dieses Kreuz da entfernen wollen bei einer Toten?
Ja.
Hätte ich gesagt, voll okay. Aber wenn er versteht, dass Lucy jetzt ein Vampir ist und dass die halt auf Menschenjagd geht und dann will er auf einmal, weil das Kreuz weg ist, doch nicht mehr sie unschädlich machen sozusagen.
Ich glaube, er hat das Kreuz draufgelegt, damit sie sich nicht verwandelt. Und wenn sie nicht verwandelt ist, wollte er quasi diese Operation durchnehmen, um ihre Seele zu schützen, zum Vampir zu werden überhaupt, damit es gar nicht erst so weit kommt. Aber jetzt, wo das Kreuz weg ist, ist das quasi zu spät. Jetzt kann er sie nicht mehr retten, so ihre Seele. Und deswegen sagt er jetzt, ja, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr anfangen. Und
ach,
ich
so,
glaube, jetzt will er ja nochmal nach Amsterdam, um was zu recherchieren, was nur er jetzt wissen muss, quasi, weil er jetzt weiß, was passiert ist. Und dann kommt er nochmal wieder, um zu helfen.
Aber
und deswegen will er jetzt rausfinden, wie kann ich denn jetzt so einen Vampir unschädlich machen?
Aber wenn er, ach so, du meinst, er will das noch rausfinden.
Genau.
Ich hätte jetzt gesagt, wenn er doch jetzt sich sicher ist, das Kruzifix ist weg und deswegen ist Lucy jetzt zum Vampir geworden.
Ja.
Dann macht es doch umso mehr Sinn, diese OP durchzuführen.
Aber
damit
er denkt, vielleicht hilft es nicht dagegen.
Ihr den Kopf abzutrennen.
Ja, oder sie ist jetzt zu stark. Wenn er jetzt das macht, dann greift sie ihn an oder so. Vielleicht.
Also wie der Graf, als Johnny mit dem Spaten nach ihm
hauen
wollte.
Genau.
Ah.
Dass er da halt noch nicht, er muss jetzt erstmal rausfinden, wie mache ich denn jetzt einen Vampir unschädlich. Deswegen hat er ja auch alles mit Knoblauch eingekränzt und so weiter, damit die da nicht rauskommt. Aber anscheinend ist sie ja jetzt in der Gruft.
Das wäre eine Erklärung.
Wo das wahrscheinlich nicht gemacht wurde. Beziehungsweise er hat es ja da, glaube ich, auch nochmal gemacht. Aber das scheint ja jetzt nicht zu helfen.
Ja, das stimmt. Das ist eine Erklärung. Aber ich finde, der Zusammenhang, der erschließt sich einem beim Lesen
nicht. Ich fand es auch ein bisschen weird.
Ich fand das ganz komisch.
Ja, ich fand es auch ein bisschen weird. Aber ich glaube, wie gesagt, dass er dieses Kopf abtrennen und das Herz rausnehmen, dass er das machen wollte, um quasi komplett zu vermeiden, dass sie sich überhaupt verwandelt.
Ja.
Aber da das jetzt schon passé ist, sagt er, okay, ja, scheiß drauf, haben wir jetzt keine Chance mehr,
das
zu ändern.
Ich hatte nämlich fast auch schon befürchtet, dass Van Helsing sich da einfach wieder irrt, indem er wortwörtlich...
Wäre auch nicht so das Typ, untypische.
Genau, indem er halt wortwörtlich glaubt, dass da ein Zimmermädchen was geklaut hat, weil das sagt er ja so.
Ja, das hat sie doch auch, das haben die doch gesehen.
Ja, genau, aber dass er wirklich nur glaubt, es ist nur das, also dass er das gar nicht mit dem Vampirismus in Verbindung bringt, sondern einfach nur denkt, da wollte jemand das Kreuz klauen, um Geld zu verdienen und hat das gemacht. Und diesen Schluss, dass das Lucy zum Vampir letztendlich macht, den hätte er gar nicht gezogen. Also
so.
Das war so ein Verdacht, den ich hatte. Da dachte ich so, aber da muss Van Helsing doch eigentlich smarter sein, nee, als
also,
das.
Also der Diebstahl ist schon aus dem Grund passiert scheinbar. Aber das haben die halt zu spät bemerkt. Und deswegen war es schon zu spät für Lucy.
Genau. Aber das ist doch dann ist es doch, glaube ich, tatsächlich ein Trugschluss. Weil ich würde stark davon ausgehen, wir haben immer noch diese Geschichte, dass diese Partikel mit in das Haus der Westonras reingekommen sind. Also die Gespielinnen vom Graf oder der Graf eventuell selbst.
Mhm.
Dann sieht Jack, dass dieses
recht,
Zimmermädchen...
Die Gespielinnen haben sich ja in diese Partikel auch aufgelöst.
Genau, die haben ja auch die Zimmermädchen unter Drogen gesetzt, damit die einschlafen.
Ja, war das so?
Ja. Irgendwer hat ja Laudanum in den Wein getan.
Ja.
So. Und dann
haben die sich doch eingeschleust unter die Zimmermädchen.
Weil Jack sieht ja dann nur das eine Zimmermädchen nur von hinten, wie es in das Zimmer reingeht. Und er betont dann auch so, oh, wie herzerwärmend das ist, dass die sich so andächtig zeigen. Und für mich spricht das alles diese Sprache von, merkt nicht, dass da was anderes im Gange ist. Weil es wird so betont, dass er sie nur von hinten sieht.
Ja.
Weil wenn er sie von vorne gesehen hätte, hätte er vielleicht erkannt, dass das keine von den Dienerinnen ist.
Ja.
Sondern
oder
nur jemand in der Klamotte.
Oder es ist der Graf, der sich verwandeln kann.
Verdammter sexy Graf.
Ja, wieso? Vielleicht kann er sich verwandeln in andere. Und dann ist der das doch gewesen.
Ja gut, könnte auch sein.
Aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, der hat seine Gespielinnen nicht mitgenommen. Glaube ich. Aber ich bin nicht sicher. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr, ob die nochmal auftauchen.
Auf mich wirkte das so, weil
als wir haben noch ein halbes Buch vor uns. Irgendwas muss ja noch passieren. Ne?
Auf mich wirkte das so in dieser Szene, als der Wolf da durchs Fenster kam. Vorher flatterte ja die Fledermaus.
Ja.
Dann krachte der Wolf dadurch und dann kamen diese Partikel rein.
Ja.
Und es könnte natürlich der Graf sein, der sich schnell von Fledermaus in Partikelgestalt verwandelt hat.
In sexy Bedienstete. Ja.
Genau, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das eine von seinen Ladies ist.
Das könnte auch sein.
Wir
sagt uns mal, was ihr denkt.
Genau.
Wie ihr das interpretiert.
Macht das für euch Sinn? Habt ihr sofort verstanden, was da abgeht? Dann klärt uns bitte auf. Wir sitzen da gerade noch ein bisschen doof davor.
Also ich hatte schon meine Theorien, aber jetzt, wo du das so sagst, könnte es auch anders sein.
Mhm.
Okay.
Gut. Damit aber genug von Kapitel 13.
Genau.
Isa, haben wir einen Community-Teil?
Ja, haben wir. Wir hatten einen ganz formidablen Spieleabend
auf
dem Potsblitz-Server mit auch einigen aus unserer Community. Es war wirklich sehr, sehr spaßig. Es war richtig cool. Wir haben viele Spiele gespielt. Unter anderem haben wir, ich habe gerade vergessen, wie das Spiel heißt.
Wir haben Gartic Phone gespielt.
Genau.
Wir haben Make It Meme gespielt.
Und wir haben Codenames gespielt.
Genau.
Genau. Und das war alles wahnsinnig lustig. Also war richtig gut. Da sind viele lustige Insider entstanden. Ich sag nur das Känguru Erika.
Never forget Erika.
Genau, never forget die Erika. Erika!
Ja, Erika war echt cool.
Herrlich. Ja. Sollen wir schon mal, soll ich mal den ersten Satz vom 14. Kapitel schon mal anteasern?
Ja, mach das.
Okay. Mina Harkers Tagebuch, 23. September. Jonathan ist wieder besser nach einer schlecht verbrachten Nacht. Ja.
Gut. Gut. So geht's dann also weiter.
Du, ich habe gesagt, erster Satz, mehr nicht.
Ja.
Ich könnte noch sagen, ich bin froh.
Sehr gut. Ja, ich muss nicht fragen, wie dir das Kapitel gefallen hat insgesamt.
Ja, es geht. Also jetzt, wo wir drüber geredet haben, fand ich es irgendwie doch nicht mehr ganz so kacke. Aber als ich es gelesen habe, hat es mich schon echt geschlaucht. Weil das war schon echt Depri. Das hat einen schon ganz schön runtergezogen. Und dann dieses ganze Lobgehudel wieder auf Männer. Das war auch schon wieder anstrengend. Und dann am Ende die Zeitungsartikel, die haben es wieder ein bisschen rausgerissen, muss ich sagen.
Ja.
Der Mann weiß, wie man Cliffhanger schreibt.
Also ich hoffe, dass sich dieser weite Bogen, den Van Helsing da aufmacht mit diesem ganzen, du wirst es verstehen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich finde, das hat so eine riesige Fallhöhe jetzt erzeugt. Also das muss in den nächsten Kapiteln, muss das alles zusammenkommen und dann muss das einen richtig flashen und auch alle anderen Charaktere, dass der da jetzt die Beweisführung so Sherlock Holmes-mäßig alles entschlüsselt, was wann passiert ist, dass ja. diese Dienerin, die da in das Zimmer gegangen ist, was es mit der auf sich hatte.
Ja.
Da sind jetzt so viele lose Enden, die so rumwabbeln im leeren Raum,
ja.
dass das irgendwie noch zusammenkommen muss. Und da freue ich mich drauf.
Das wabbelt rum, so wie die Partikel vom Grafen im Raum.
Ja.
Ah. Sorry. So, haben wir denn auf Spotify
Spotify.
Haben wir denn Umfragen auf Spotify gehabt? So.
Haben wir. Wenn wir hier aufnehmen, ist die Umfrage aus der letzten Woche noch nicht durch. Deswegen gehe ich auf die für uns jetzt vorletzte Folge. Da habe ich nämlich einmal gefragt zu unserem einjährigen Podcast-Jubiläum, wann ihr angefangen habt, uns zu hören, um euch besser zu verstehen, wann ihr denn eingestiegen seid. Und tatsächlich haben alle, die teilgenommen haben, vor relativ kurzer Zeit angefangen. Also wir haben 4 Stimmen, die uns jetzt wenn ich jetzt Businessman wäre, würde ich sagen, im Q1, also im ersten Quartal 24, Januar bis März angefangen haben zu hören. Und 2 haben uns gesagt, dass sie Oktober bis Dezember letzten Jahres angefangen haben.
Mhm.
Was ja auch irgendwie nur logisch ist, ne? Weil unsere Zuhörerinnenschaft hat sich ja aufgebaut mit der Zeit.
Ja.
Und dass die meisten von euch jetzt wahrscheinlich noch nicht so lange dabei sind, kann man ja auch verstehen.
Genau.
Ja, auf jeden Fall ganz, ganz großes Dankeschön und viele liebe Grüße, ganz egal, wann ihr angefangen habt, uns zu hören. Also wir freuen uns total über den ganzen Zuspruch, den der Podcast bekommt. Und auch zu sehen, dass es echt viele Leute gibt, die wirklich so, wie wir uns das vorgestellt hatten, mitlesen.
Ja,
und dann,
voll cool.
Und sich auch im Zaum halten, nicht weiterzulesen, weil das ist, an manchen Stellen ist es auch echt schwierig, ne,
ja,
bei diesen ganzen Cliffhangern.
Das stimmt. Das finde ich richtig, richtig cool. Und was ich auch ganz toll finde, ist, dass wir jetzt auch wirklich einige haben, die eigentlich mit Horror vorher gar nicht so viel anfangen konnten und gesagt haben, nee, aber mit euch macht das irgendwie Spaß, das zu lesen. Und deswegen lese ich jetzt doch diese Sachen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Edgar Allan Poe lese. Und jetzt lese ich sogar mit Begeisterung. Und ich denke so, wie toll, wie cool ist das denn, ey, dass wir Leute so begeistern können für sowas. Und vor allen Dingen, jetzt muss man mal auch drüber nachdenken, was für alte Literatur das ja ist.
Ja, richtig. Ne? Das ist nicht irgendwas ganz Poppiges, was man irgendwie,
Das ist kein moderner Kracher jetzt hier, genau. So ein krasser Psychothriller oder so, ne?
Ja, richtig.
Ja.
Das ist schon irgendwie cool, ne?
Ja,
fühlt man sich gebildet.
Oh. Ja, hatte ich letztens wirklich. Da
so,
hatte
Nase
ich,
runter.
Da, nee, da war letztens irgendein Bild im Internet und dann war da halt auch ein Zitat von Edgar Allan Poe und ich habe es halt verstanden und ich war so, ich fühle mich so gebildet.
Ey, wie ich mich gefreut habe, als ich so ein doofes Meme gesehen habe, wo so eine Terrasse gebaut wurde mit so einem Carport und unten zwischen Boden und der einen Holzwand lag so eine Katze so ganz lang und war da am Pennen. Nee, war nicht am Pennen, sondern.
Die lag da halt einfach nur drin.
Die lag da einfach so drin und guckte so in die Kamera und drunter stand: Mein Gott, Montresor. Und ich habe mich total gefreut. Das Bild hatte irgendwie auf Reddit irgendwie einen Upvote oder so.
Ja.
Und ich habe erstmal den zweiten gegeben, weil ich mich dann sehr gut gefühlt habe.
Ja.
Ich verstehe diese Anspielung.
Ja, oder auch wie viele, dadurch, dass wir jetzt auch die ganzen Klassiker ja auch irgendwie nochmal lesen, auch für uns so, dass man auf einmal viel, viel, viel mehr so popkulturelle Referenzen entdeckt, auch in ganz vielen anderen Serien.
Mhm.
Zum Beispiel ja auch jetzt letztens, wir gucken ja jetzt gerade iZombie und da kamen ja auch so ein paar Anspielungen, wo du dachtest, ah ja, I see what you did there. Ne?
Ja.
So, es war Edgar Allan Poe drin, es war Dracula schon drin und so weiter. Also es war schon cool. Frankenstein war, glaube ich, auch was drin schon.
Mhm.
Ja, mega cool. Also wo ich dachte, nice.
Ja,
ist richtig
wirklich cool.
Und es wird nur noch mehr, ne?
Das stimmt.
Und wir freuen uns auch, dass man auch echt sieht, es werden echt immer mehr HörerInnen. Also es ist richtig cool. Es steigt stetig. Wir freuen uns sehr. Es ist richtig cool. Also herzlich willkommen, wenn ihr neu seid. Ansonsten schön, dass ihr immer noch dabei seid an unsere HörerInnen erster Stunde.
Genau. Na,
Grüße gehen auch an Daniel.
Richtig, Grüße an Daniel. Ja, wir erinnern nochmal an unser Gewinnspiel. Schaut bei Instagram rein.
Genau.
Wir erklären es jetzt nicht nochmal, nur dass ihr dran denkt.
Ja.
Schöne, schöne Bücher.
Macht mit.
Höhere Gewinnchance als im Lotto.
Das stimmt.
Kann man sich nicht entgehen lassen.
Das kann man sich
kostet
nicht entgehen lassen. Genau.
Ja, und dann würde ich sagen,
wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und wenn es wieder heißt, hey ho, let's po.
Tschüss.